Träume gegängelt. Gesetzt, dass einer in seinen Träumen oftmals geflogen ist und endlich, sobald er träumt, sich einer Kraft und Kunst des Fliegens wie seines Vorrechtes bewusst wird, auch wie seines eigensten. Beneidenswerten Glücks. Ein solcher, der jede Art von Bogen und Winkeln mit dem leisesten Impulse verwirklichen zu können glaubt, der das Gefühl einer gewissen göttlichen Leichtfertigkeit kennt, ein nach oben, ohne Spannung und Zwang, ein nach unten, ohne Herablassung und Erniedrigung, ohne Schwere. Wie sollte der Mensch solcher Traumerfahrungen und Traumgewohnheiten nicht endlich auch für seinen wachen Tag das Wort Glück anders gefärbt und bestimmt finden? Wie sollte er nicht anders nach Glück verlangen? 193 Quidquid lys fuit, tenebris agit, aber auch umgekehrt. 194 Die Verschiedenheit der Menschen zeigt sich nicht nur in der Verschiedenheit ihrer Gütertafeln, also darin, dass sie verschieden Güter für erstrebenswert halten und auch über das mehr und weniger des Wertes, über die Rangordnung der gemeinsam anerkannten Güter miteinander uneins sind. Sie zeigt sich noch mehr in dem, was ihnen als wirkliches Haben und Besitzen eines Gutes gilt. In Betreff eines Weibes zum Beispiel gilt dem Bescheideneren schon die Verfügung über den Leib und der Geschlechtsgenuss als ausreichendes und genugtuendes Anzeichen des Habens, des Besitzens. Ein anderer, mit seinem argwöhnischeren und anspruchsvolleren Durste nach Besitz, sieht das, Fragezeichen, das nur Scheinbare eines solchen Habens, und will feinere Proben, vor allem, um zu wissen, ob das Weib nicht nur ihm sich gibt, sondern auch für ihn lässt, was sie hat oder gerne hätte. So erst gilt es ihm als besessen. Ein Dritter aber ist auch hier noch nicht am Ende seines Misstrauens und Habenwollens. Er fragt sich, ob das Weib, wenn es alles für ihn lässt, dies nicht etwa für ein Phantom von ihm tut. Er will erst gründlich, ja abgründlich gut gekannt sein, um überhaupt geliebt werden zu können. Er wagt es, sich erraten zu lassen. Erst dann fühlt er die Geliebte völlig in seinem Besitze, wenn sie sich nicht mehr über ihn betrügt, wenn sie ihn um seiner Teufelei und versteckten Unersättlichkeit willen ebenso sehr liebt als um seiner Güte, Geduld und Geistigkeit willen. Aufschwung. So wie dies von Dichtern beschrieben wird, muss ihm, gegen jenes, Fliegen, gehalten, schon zu erdenhaft, muskelhaft, gewaltsam, schon zu schwer sein. Ein anderer, mit einem feineren Besitzdurste, sagt sich, man darf nicht betrügen, wo man besitzen will. Er ist gereizt und ungeduldig bei der Vorstellung, dass eine Maske von ihm über das Herz des Volks gebietet. Also muss ich mich kennen lassen und, vorerst, mich selbst kennen. Unter hilfreichen und wohltätigen Menschen findet man jene plumpe Arglist fast regelmäßig vor, welche sich dem geholfen werden soll, erst zurechtmacht, als ob er zum Beispiel Hilfe verdiene, gerade nach ihrer Hilfe verlange, und für alle Hilfe sich ihnen tief dankbar, anhänglich, unterwürfig beweisen werde. Mit diesen Einbildungen verfügen sie über den Bedürftigen wie über ein Eigentum, wie sie aus einem Verlangen nach Eigentum überhaupt wohltätige und hilfreiche Menschen sind. Die Eltern machen unwillkürlich aus dem Kinde etwas ihnen Ähnliches. Sie nennen das Erziehung. Keine Mutter zweifelt im Grunde ihres Herzens daran, am Kinde sich ein Eigentum geboren zu haben. Kein Vater bestreitet sich das Recht, es seinen Begriffen und Wertschätzungen unterwerfen zu dürfen. Jener möchte ein Volk besitzen. Und alle höheren Cagliostro- und Catilina-Künste sind ihm zu diesem Zwecke recht. Man findet sie eifersüchtig, wenn man sie beim Helfen kreuzt oder ihnen zuvorkommt. Ja, ehemals schien es den Vätern billig, über Leben und Tod des Neugeborenen, wie unter den alten Deutschen, nach Gutdünken zu verfügen. 195 Die Juden, ein Volk, geboren zur Sklaverei. Wie Tacitus und die ganze antike Welt sagt, das auserwählte Volk unter den Völkern, wie sie selbst sagen und glauben, die Juden haben jenes Wunderstück von Umkehrung der Werte zustande gebracht, dank welchem das Leben auf der Erde für ein paar Jahrtausende einen neuen und gefährlichen Reiz erhalten hat. Ihre Propheten haben, reich, gottlos, böse, gewalttätig, sinnlich, in eins geschmolzen und zum ersten Male das Wort Welt zum Schandwort gemünzt. In dieser Umkehrung der Werte, zu der es gehört, das Wort für arm als Synonym mit heilig und Freund zu brauchen, liegt die Bedeutung des jüdischen Volks. Mit ihm beginnt der Sklavenaufstand in der Moral. Und wie der Vater, so sehen auch jetzt noch der Lehrer, der Stand, der Priester, der Fürst in jedem neuen Menschen eine unbedenkliche Gelegenheit zu neuem Besitze. Woraus folgt? 196. Es gibt unzählige dunkle Körper neben der Sonne zu erschließen, solche, die wir nie sehen werden. 197. Man missversteht das Raubtier und den Raubmenschen, zum Beispiel Cesare Borgia, gründlich. Man missversteht die Natur, solange man noch nach einer Krankhaftigkeit, im Grunde dieser gesündesten, aller tropischen Untiere und Gewächse sucht, oder gar nach einer ihnen eingeborenen Hölle, wie es bisher fast alle Moralisten getan haben. Das ist, unter uns gesagt, ein Gleichnis. Und ein Moralpsycholog liest die gesamte Sternenschrift nur als eine Gleichnis- und Zeichensprache, mit der sich vieles verschweigen lässt. Es scheint, dass es bei den Moralisten einen Hass gegen den Urwald und gegen die Tropen gibt. Und dass der tropische Mensch um jeden Preis diskreditiert werden muss, sei es als Krankheit und Entartung des Menschen, sei es als eigene Hölle und Selbstmarterung? Warum doch? 198. Alle diese Moralen, die sich an die einzelne Person wenden, zum Zwecke ihres Glückes, wie es heißt, was sind sie anderes als Verhaltungsvorschläge im Verhältnis zum Grade der Gefälligkeit, in welcher die einzelne Person mit sich selbst lebt, Rezepte gegen ihre Leidenschaften, ihre guten und schlimmen Hänge, sofern sie den Willen zur Macht haben und den Herrn spielen möchten, kleine und große Klugheiten und Künsteleien, behaftet mit dem Winkelgeruch alter Hausmittel und Altweiberweisheit, allesamt in der Form barock und unvernünftig, weil sie sich an alle wenden, weil sie generalisieren, wo nicht generalisiert werden darf, allesamt unbedingt redend, sich unbedingt nehmend, allesamt nicht nur mit einem Korne Salz gewürzt, vielmehr erst erträglich und bisweilen sogar verführerisch, wenn sie überwürzt und gefährlich zu riechen lernen, vor allem nach der anderen Welt. Das ist alles, intellektuell gemessen, wenig wert und noch lange nicht Wissenschaft, geschweige denn Weisheit, sondern, nochmals gesagt und dreimal gesagt, Klugheit, 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 gemischt mit Dummheit, Dummheit, Dummheit. Sei es nun jene Gleichgültigkeit und Bildsäulenkälte gegen die hitzige Narrheit der Affekte, welche die Stoiker anrieten und ankurierten, oder auch jenes nicht mehr Lachen und nicht mehr Weinen des Spinoza, seine so naiv befürwortete Zerstörung der Affekte durch Analysis und Vivisektion derselben, oder jene Herabstimmung der Affekte auf ein unschädliches Mittelmaß, bei welchem sie befriedigt werden dürfen, der Aristotelismus der Moral, Selbstmoral als Genuss der Affekte in einer absichtlichen Verdünnung und Vergeistigung durch die Symbolik der Kunst, etwa als Musik, oder als Liebe zu Gott und zum Menschen um Gottes Willen, denn in der Religion haben die Leidenschaften wieder Bürgerrecht, vorausgesetzt, dass zuletzt selbst jene entgegenkommende und mutwillige Hingebung an die Affekte, wie sie Hafez und Goethe gelehrt haben, jenes kühne Fallenlassen der Zügel, jene geistig-leibliche Licentia Morum in dem Ausnahmefalle alter weiser Käuze und Trunkenbolde, bei denen es wenig Gefahr mehr hat. Zugunsten der gemäßigten Zonen. Zugunsten der gemäßigten Menschen, der moralischen, der mittelmäßigen, dies zum Kapitel, Moral als Furchtsamkeit. 199. Insofern es zu allen Zeiten, solange es Menschen gibt, auch Menschenherden gegeben hat, Geschlechtsverbände, Gemeinden, Stämme, Völker, Staaten, Kirchen und immer sehr viel Gehorchende im Verhältnis zu der kleinen Zahl Befehlender, in Anbetracht also, dass Gehorsam bisher am besten und längsten unter Menschen geübt und gezüchtet worden ist, darf man billig voraussetzen, dass durchschnittlich jetzt einem jeden das Bedürfnis danach angeboren ist, als eine Art formalen Gewissens, welches gebietet. Du sollst irgendetwas unbedingt tun, irgendetwas unbedingt lassen. Kurz. Du sollst. Dies Bedürfnis sucht sich zu sättigen und seine Form mit einem Inhalte zu füllen. Es greift dabei, gemäß seiner Stärke, Ungeduld und Spannung, wenig wählerisch, als ein grober Appetit, zu und nimmt an, was ihn nur von irgendwelchen Befehlenden, Eltern, Lehrern, Gesetzen, Standesvorurteilen, öffentlichen Meinungen, ins Ohr gerufen wird. Die seltsame Beschränktheit der menschlichen Entwicklung, das zögernde, langwierige, oft zurücklaufende und sich drehende derselben beruht darauf, dass der Herdeninstinkt des Gehorsams am besten und auf Kosten der Kunst des Befehlens vererbt wird. Denkt man sich diesen Instinkt einmal bis zu seinen letzten Ausschweifungen schreitend, so fehlen endlich geradezu die Befehlshaber und Unabhängigen. Oder sie leiden innerlich am schlechten Gewissen. Und haben nötig, sich selbst erst eine Täuschung vorzumachen, um befehlen zu können, nämlich als ob auch sie nur gehorchten. Sie wissen sich nicht anders vor ihrem schlechten Gewissen zu schützen als dadurch, dass sie sich als Ausführer älterer oder höherer Befehle gebärden, der Vorfahren, der Verfassung, des Rechts, der Gesetze oder gar Gottes, oder selbst von der Herdendenkweise her sich Herdenmaximen borgen, zum Beispiel als erste Diener ihres Volks, oder als Werkzeuge des gemeinen Wohls. Auf der anderen Seite gibt sich heute der Herdenmensch in Europa das Ansehen, als sei er die einzig erlaubte Art Mensch, und verherrlicht seine Eigenschaften, vermöge deren er zahm, verträglich und der Herde nützlich ist, als die eigentlich menschlichen Tugenden. Also Gemeinsinn, Wohlwollen, Rücksicht, Fleiß, Mäßigkeit, Bescheidenheit, Nachsicht, Mitleiden. Für die Fälle aber, wo man der Führer und Leithammel nicht entraten zu können glaubt, macht man heute Versuche über Versuche, durch Zusammenaddieren kluger Herdenmenschen die Befehlshaber zu ersetzen. Dieses Ursprungs sind zum Beispiel alle repräsentativen Verfassungen. Welche Wohltat, welche Erlösung von einem unerträglich werdenden Druck trotz alledem das Erscheinen eines unbedingt Befehlenden für diese Herdentier-Europäer ist, dafür gab die Wirkung, welche das Erscheinen Napoleons machte. Das letzte große Zeugnis, die Geschichte der Wirkung Napoleons, ist beinahe die Geschichte des höheren Glücks, zu dem es dieses ganze Jahrhundert in seinen wertvollsten Menschen und Augenblicken gebracht hat. 200 der Mensch aus einem Auflösungszeitalter, welches die Rassen durcheinander wirft, der als solcher die Erbschaft einer vielfältigen Herkunft im Leibe hat, das heißt gegensätzliche und oft nicht einmal nur gegensätzliche Triebe und Wertmaße, welche miteinander kämpfen und sich selten Ruhe geben. Ein solcher Mensch der späten Kulturen und der gebrochenen Lichter wird durchschnittlich ein schwächerer Mensch sein. Sein gründlichstes Verlangen geht danach, dass der Krieg, der er ist, einmal ein Ende habe. Das Glück erscheint ihm, in Übereinstimmung mit einer beruhigenden, zum Beispiel epikuristischen oder christlichen Medizin und Denkweise, vornehmlich als das Glück des Ausruhens, der Ungestörtheit, der Sattheit, der endlichen Einheit, als Sabbat der Sabbate, um mit dem Heiligen Rhetor Augustin zu reden, der selbst ein solcher Mensch war. Wirkt aber der Gegensatz und Krieg in einer solchen Natur wie ein Lebensreiz und Kitzel mehr, und ist andererseits zu ihren mächtigen und unversöhnlichen Trieben auch die eigentliche Meisterschaft und Feinheit im Krieg führen mit sich, also Selbstbeherrschung, Selbstüberlistung hinzuvererbt und angezüchtet. So entstehen jene zauberhaften, unfassbaren und unausdenklichen, jene zum Siege und zur Verführung vorher bestimmten Rätselmenschen, deren schönster Ausdruck Alcibiades und Cäsar, denen ich gerne jenen ersten Europäer nach meinem Geschmack, den Hohenstaufen Friedrich den Zweiten, zugesellen möchte, unter Künstlern vielleicht Leonardo da Vinci ist. Auch dies zum Kapitel Moral als Furchtsamkeit. Dieser Zustand besteht heute tatsächlich in Europa. Ich nenne ihn die moralische Heuchelei der Befehlenden. 201 Solange die Nützlichkeit, die in den moralischen Werturteilen herrscht, allein die Herdennützlichkeit ist, solange der Blick einzig der Erhaltung der Gemeinde zugewendet ist, und das Unmoralische genau und ausschließlich in dem gesucht wird, was dem Gemeindebestand gefährlich scheint. Solange kann es noch keine Moral der Nächstenliebe geben. Gesetzt, es findet sich auch da bereits eine beständige kleine Übung von Rücksicht, Mitleiden, Billigkeit, Milde, Gegenseitigkeit der Hilfeleistung. Gesetzt, es sind auch auf diesen Zustande der Gesellschaft schon alle jene Triebe tätig, welche später mit Ehrennamen, als Tugenden, bezeichnet werden und schließlich fast mit dem Begriff Moralität in eins zusammenfallen, in jener Zeit gehören. Sie noch gar nicht in das Reich der moralischen Wertschätzungen, sie sind noch außermoralisch. Eine mitleidige Handlung zum Beispiel heißt in der besten Römerzeit weder gut noch böse, weder moralisch noch unmoralisch. Und wird sie selbst gelobt, so verträgt sich mit diesem Lobe noch auf das Beste eine Art unwilliger Geringschätzung, sobald sie nämlich mit irgendeiner Handlung zusammengehalten wird, welche der Förderung des Ganzen, der Res Publica, dient. Sie erscheinen genau in denselben Zeiten, wo jener schwächere Typus, mit seinem Verlangen nach Ruhe, in den Vordergrund tritt. Beide Typen gehören zueinander und entspringen den gleichen Ursachen. Nachdem das Gefüge der Gesellschaft im Ganzen festgestellt und gegen äußere Gefahren gesichert erscheint, ist es diese Furcht vor dem Nächsten, welche wieder neue Perspektiven der moralischen Wertschätzung schafft. Gewisse starke und gefährliche Triebe, wie Unternehmungslust, Tollkühnheit, Rachsucht, Verschlagenheit, Raubgier, Herrschsucht, die bisher in einem gemeinnützigen Sinne nicht nur geehrt, unter anderen Namen, wie billig, als den eben gewählten, sondern großgezogen und gezüchtet werden mussten, weil man ihrer in der Gefahr des Ganzen gegen die Feinde des Ganzen beständig bedurfte, werden nunmehr in ihrer Gefälligkeit doppelt stark empfunden, jetzt, wo die Abzugskanäle für sie fehlen, und schrittweise, als unmoralisch, gebrandmarkt und der Verleumdung preisgegeben. Zuletzt ist die Liebe zum Nächsten immer etwas Nebensächliches, zum Teil Konventionelles und willkürlich Scheinbares im Verhältnis zur Furcht vor dem Nächsten. Wie viel oder wie wenig Gemeingefährliches, der Gleichheit Gefährliches in einer Meinung, in einem Zustand und Affekte, in einem Willen, in einer Begabung liegt, das ist jetzt die moralische Perspektive. Die Furcht ist auch hier wieder die Mutter der Moral. An den höchsten und stärksten Trieben, wenn sie, leidenschaftlich ausbrechend, den Einzelnen weit über den Durchschnitt und die Niederung des Herdengewissens hinaus und hinauftreiben, geht das Selbstgefühl der Gemeinde zugrunde, ihr Glaube an sich, ihr Rückgrat gleichsam, zerbricht. Folglich wird man gerade diese Triebe am besten brandmarken und verleumden. Die hohe unabhängige Geistigkeit, der Wille zum Alleinstehen, die große Vernunft schon werden als Gefahr empfunden. Alles, was den Einzelnen über die Herde hinaushebt und dem Nächsten Furcht macht, heißt von nun an böse. Die billige, bescheidene, sich einordnende, gleichsetzende Gesinnung. Das Mittelmaß der Begierden kommt zum moralischen Namen und Ehren. Endlich, unter sehr friedfertigen Zuständen, fehlt die Gelegenheit und Nötigung immer mehr, sein Gefühl zur Strenge und Härte zu erziehen. Und jetzt beginnt jede Strenge, selbst in der Gerechtigkeit. Die Gewissen stören. Eine hohe und harte Vornehmheit und Selbstverantwortlichkeit beleidigt beinahe und erweckt Misstrauen. Das Lamm, noch mehr, das Schaf, gewinnt an Achtung. Jetzt kommen die gegensätzlichen Triebe und Neigungen zu moralischen Ehren. Der Herdeninstinkt zieht, Schritt für Schritt, seine Folgerung. Es gibt einen Punkt von krankhafter Vermürbung und Verzärtlichung in der Geschichte der Gesellschaft, wo sie selbst für ihren Schädiger, den Verbrecher Partei nimmt, und zwar ernsthaft und ehrlich. Strafen. Das scheint ihr irgendworin unbillig. Gewiss ist, dass die Vorstellung, Strafe, und strafen sollen, ihr wehtut, ihr Furcht macht. Genügt es nicht, ihn ungefährlich machen? Wozu noch strafen? Gesetzt, man könnte überhaupt die Gefahr, den Grund zum Fürchten abschaffen. So hätte man diese Moral mit abgeschafft. Sie wäre nicht mehr nötig. Sie hielte sich selbst nicht mehr für nötig. Wer das Gewissen des heutigen Europäers prüft, wird aus 1000 moralischen Falten und Verstecken immer den gleichen Imperativ herauszuziehen haben, den Imperativ der Herdenfurchtsamkeit. Wir wollen, dass es irgendwann einmal nichts mehr zu fürchten gibt. Irgendwann einmal. Der Wille und Weg dorthin heißt heute in Europa überall der Fortschritt. Strafen selbst ist fürchterlich. Mit dieser Frage zieht die Herdenmoral, die Moral der Furchtsamkeit, ihre letzte Konsequenz. Wir wissen es schon genug, wie beleidigend es klingt, wenn einer überhaupt den Menschen ungeschminkt und ohne Gleichnis zu den Tieren rechnet. Aber es wird beinahe als Schuld uns angerechnet, wer den, dass wir gerade in Bezug auf die Menschen der modernen Ideen beständig die Ausdrücke Herde, Herdeninstinkte und dergleichen gebrauchen. 202 sagen wir es sofort noch einmal, was wir schon 100-mal gesagt haben. Denn die Ohren sind für solche Wahrheiten, für unsere Wahrheiten, heute nicht gutwillig. Wir fanden, dass in allen moralischen Haupturteilen Europa einmütig geworden ist, die Länder noch hinzugerechnet, wo Europas Einfluss herrscht. Man weiß ersichtlich in Europa, was Sokrates nicht zu wissen meinte. Und was jene alte berühmte Schlange einst zu lehren verhieß. Man weiß heute, was gut und böse ist. Nun muss es hart klingen und schlecht zu Ohren gehen, wenn wir immer von Neuem darauf bestehen. Was hier zu wissen glaubt, was hier mit seinem Loben und Tadeln sich selbst verherrlicht, sich selbst gut heißt, ist der Instinkt des Herdentiers Mensch. Als welcher zum Durchbruch, zum Übergewicht, zur Vorherrschaft über andere Instinkte gekommen ist und immer mehr kommt, gemäß der wachsenden physiologischen Annäherung und Anähnlichung, deren Symptom er ist. Moral ist heute in Europa Herdentiermoral. Also nur, wie wir die Dinge verstehen, eine Art von menschlicher Moral, neben der, vor der, nach der viele andere, vor allem höhere Moralen möglich sind. Oder sein sollten. Gegen eine solche Möglichkeit, gegen ein solches sollte, wehrt sich aber diese Moral mit allen Kräften. Sie sagt hartnäckig und unerbittlich: Ich bin die Moral selbst, und nichts außerdem ist Moral. Ja, mit Hilfe einer Religion, welche den sublimsten Herdentierbegierden zu willen war und schmeichelte, ist es dahin gekommen, dass wir selbst in den politischen und gesellschaftlichen Einrichtungen einen immer sichtbareren Ausdruck dieser Moral finden. Die demokratische Bewegung macht die Erbschaft der Christlichen. Dass aber deren Tempo für die Ungeduldigeren, für die Kranken und Süchtigen des genannten Instinktes noch viel zu langsam und schläfrig ist, dafür spricht das immer rasender werdende Geheul, das immer unverhülltere Zähnefletschen der Anarchistenhunde, welche jetzt durch die Gassen der europäischen Kultur schweifen. Anscheinend im Gegensatz zu den friedlich arbeitsamen Demokraten und Revolutionsideologen, noch mehr zu den tölpelhaften Philosophastern und Bruderschaftsschwärmern, welche sich Sozialisten nennen und die freie Gesellschaft wollen, in Wahrheit aber eins mit ihnen. Allen in der gründlichen und instinktiven Feindseligkeit gegen jede andere Gesellschaftsform als die der autonomen Herde, bis hinauf zur Ablehnung selbst der Begriffe Herr und Knecht. Ni Dieu ni Maître heißt eine sozialistische Formel. 1 in 10 Widerstande gegen jeden Sonderanspruch, jedes Sonderrecht und Vorrecht. Das heißt im letzten Grunde gegen jedes Recht. Denn dann, wenn alle gleich sind, braucht niemand mehr Rechte. 1 in Misstrauen gegen die strafende Gerechtigkeit. Wie als ob sie eine Vergewaltigung an Schwächeren, ein Unrecht an der notwendigen Folge aller früheren Gesellschaft wäre, aber ebenso 1 in der Religion des Mitleidens, im Mitgefühl, soweit nur gefühlt, gelebt, gelitten wird, bis hinab zum Tier, bis hinauf zu Gott, die Ausschweifung eines Mitleidens mit Gott, gehört in ein demokratisches Zeitalter. 1 allesamt im Schrei und der Ungeduld des Mitleidens, im Todhass gegen das Leiden überhaupt, in der fast weiblichen Unfähigkeit, Zuschauer dabei bleiben zu können, leiden lassen zu können. Eins in der unfreiwilligen Verdüsterung und Verzärtlichung, unter deren Bann Europa von einem neuen Buddhismus bedroht scheint. Eins im Glauben an die Moral des gemeinsamen Mitleidens, wie als ob sie die Moral an sich sei, als die Höhe, die erreichte Höhe des Menschen, die alleinige Hoffnung der Zukunft, das Trostmittel der Gegenwärtigen, die große Ablösung aller Schuld von ehedem. Eins allesamt im Glauben an die Gemeinschaft als die Erlöserin, an die Herde also, an sich. 203 Wir, die wir eines anderen Glaubens sind. Wir, denen die demokratische Bewegung nicht bloß als eine Verfallsform der politischen Organisation, sondern als Verfalls, nämlich Verkleinerungsform des Menschen gilt, als seine Vermittelmäßigung und Werterniedrigung. Wohin müssen wir mit unseren Hoffnungen greifen? Nach neuen Philosophen, es bleibt keine Wahl. Nach Geistern, stark und ursprünglich genug, um die Anstöße zu entgegengesetzten Wertschätzungen zu geben und ewige Werte, umzuwerten, umzukehren. Nach Vorausgesandten, nach Menschen der Zukunft, welche in der Gegenwart den Zwang und Knoten anknüpfen, der den Willen von Jahrtausenden auf neue Bahnen zwingt. Dem Menschen die Zukunft des Menschen als seinen Willen, als abhängig von einem Menschenwillen zu lehren und große Wagnisse und Gesamtversuche von Zucht und Züchtung vorzubereiten, um damit jener schauerlichen Herrschaft des Unsinns und Zufalls, die bisher Geschichte hieß, ein Ende zu machen. Der Unsinn der größten Zahl ist nur seine letzte Form. Dazu wird irgendwann einmal eine neue Art von Philosophen und Befehlshabern nötig sein, an deren Bilde sich alles, was auf Erden an verborgenen, furchtbaren und wohlwollenden Geistern da gewesen ist, blass und verzwergt ausnehmen möchte. Die Umstände, welche man zu ihrer Entstehung teils schaffen, teils ausnützen müsste. Die mutmaßlichen Wege und Proben, vermöge deren eine Seele zu einer solchen Höhe und Gewalt aufwüchse, um den Zwang zu diesen Aufgaben zu empfinden. Eine Umwertung der Werte, unter deren neuem Druck und Hammer ein Gewissen gestählt, ein Herz in Erz verwandelt würde, dass es das Gewicht einer solchen Verantwortlichkeit ertrüge. Andererseits die Notwendigkeit solcher Führer, die erschreckliche Gefahr, dass sie ausbleiben oder missraten oder entarten könnten. Das sind unsere eigentlichen Sorgen und Verdüsterungen. Ihr wisst es, ihr freien Geister? Was hilft es? Wir können nicht anders, denn gerade hier liegt unsere neue Einsicht. Das Bild solcher Führer ist es, das vor unseren Augen schwebt. Darf ich es laut sagen, ihr freien Geister? Es gibt wenig so empfindliche Schmerzen, als einmal gesehen, erraten, mitgefühlt zu haben, wie ein außerordentlicher Mensch aus seiner Bahn geriet und entartete, der aber das seltene Auge für die Gesamtgefahr hat, dass der Mensch selbst entartet, wer, gleich uns, die ungeheuerliche Zufälligkeit erkannt hat, welche bisher in Hinsicht auf die Zukunft des Menschen ihr Spiel spielte. Ein Spiel, an dem keine Hand und nicht einmal ein Finger Gottes mitspielte. Wer das Verhängnis errät, das in der blödsinnigen Arglosigkeit und Vertrauensseligkeit der modernen Ideen, noch mehr in der ganzen christlich-europäischen Moral verborgen liegt, der leidet an einer Beängstigung, mit der sich keine andere vergleichen lässt. Erfasst es ja mit einem Blicke, was alles noch, bei einer günstigen Ansammlung und Steigerung von Kräften und Aufgaben, aus dem Menschen zu züchten wäre. Er weiß es mit allem Wissen seines Gewissens, wie der Mensch noch unausgeschöpft für die größten Möglichkeiten ist, und wie oft schon der Typus Mensch an geheimnisvollen Entscheidungen und neuen Wegen gestanden hat. Er weiß es noch besser, aus seiner schmerzlichsten Erinnerung, an was für erbärmlichen Dingen ein Werden des höchsten Ranges bisher gewöhnlich zerbrach, abbrach, absank, erbärmlich ward. Die Gesamtentartung des Menschen, hinab bis zu dem, was heute den sozialistischen Tölpeln und Flachköpfen als ihr Mensch der Zukunft erscheint, als ihr Ideal. Diese Entartung und Verkleinerung des Menschen zum vollkommenen Herr der Tiere, oder, wie sie sagen, zum Menschen der freien Gesellschaft. Diese Wertierung des Menschen zum Zwergtiere der gleichen Rechte und Ansprüche ist möglich. Es ist kein Zweifel. Wer diese Möglichkeit einmal bis zu Ende gedacht hat, kennt einen Ekel mehr als die übrigen Menschen und vielleicht auch eine neue Aufgabe. Wir Gelehrten 204 auf die Gefahr hin, dass Moralisieren sich auch hier als das herausstellt, was es immer war. Nämlich als ein unverzagtes Montrasses Pleis, nach Balzac, möchte ich wagen, einer ungebührlichen und schädlichen Rangverschiebung entgegenzutreten, welche sich heute, ganz unvermerkt und wie mit dem besten Gewissen, zwischen Wissenschaft und Philosophie herzustellen droht. Das sind die schweren fernen Gedanken und Gewitter, welche über den Himmel unseres Lebens hingehen. Sechstes Hauptstück. Ein Recht haben, über eine solche höhere Frage des Rangs mitzureden. Um nicht wie die Blinden von der Farbe oder wie Frauen und Künstler gegen die Wissenschaft zu reden. Ach, diese schlimme Wissenschaft, seufzt deren Instinkt und Scham. Sie kommt immer dahinter. Die Unabhängigkeitserklärung des wissenschaftlichen Menschen, seine Emanzipation von der Philosophie, ist eine der feineren Nachwirkungen des demokratischen Wesens und Unwesens. Die Selbstverherrlichung und Selbstüberhebung des Gelehrten steht heute überall in voller Blüte und in ihrem besten Frühlinge, womit noch nicht gesagt sein soll, dass in diesem Falle Eigenlob lieblich röche. Los von allen Herren. So will es auch hier der pöbelmännische Instinkt. Und nachdem sich die Wissenschaft mit glücklichstem Erfolge der Theologie erwehrt hat, deren Markt sie zu lange war, ist sie nun in vollem Übermute und Unverstande darauf hinaus, der Philosophie Gesetze zu machen und ihrerseits einmal den Herrn, was sage ich, den Philosophen zu spielen. Mein Gedächtnis, das Gedächtnis eines wissenschaftlichen Menschen, mit Verlaub, strotzt von Naivitäten des Hochmuts, die ich seitens junger Naturforscher und alter Ärzte über Philosophie und Philosophen gehört habe, nicht zu reden von den gebildetsten und eingebildetsten aller Gelehrten, den Philologen und Schulmännern, welche beides von Berufs wegen sind. Bald war es der Spezialist und Eckensteher, der sich instinktiv überhaupt gegen alle synthetischen Aufgaben und Fähigkeiten zur Wehr setzte. Bald der fleißige Arbeiter, der einen Geruch vom Otium und der vornehmen Üppigkeit im Seelenhaushalte des Philosophen bekommen hatte und sich dabei beeinträchtigt und verkleinert fühlte. Ich meine, man muss von seiner Erfahrung aus. Erfahrung bedeutet, wie mich dünkt, immer schlimme Erfahrung? Bald sprang die Furcht vor verkappter Mystik und Grenzberichtigung des Erkennens hervor. Bald die Missachtung einzelner Philosophen, welche sich unwillkürlich zur Missachtung der Philosophie verallgemeinert hatte. Am häufigsten endlich fand ich bei jungen Gelehrten hinter der hochmütigen Geringschätzung der Philosophie die schlimme Nachwirkung eines Philosophen selbst, dem man zwar im Ganzen den Gehorsam gekündigt hatte, ohne doch aus dem Banne seiner wegwerfenden Wertschätzungen anderer Philosophen herausgetreten zu sein, mit dem Ergebnis einer Gesamtverstimmung gegen alle Philosophie. Dergestalt scheint mir zum Beispiel die Nachwirkung Schopenhauers auf das neueste Deutschland zu sein. Er hat es mit seiner unintelligenten Wut auf Hegel dahin gebracht, die ganze letzte Generation von Deutschen aus dem Zusammenhang mit der deutschen Kultur herauszubrechen, welche Kultur, alles wohl erwogen, eine Höhe und divinatorische Feinheit des historischen Sinns gewesen ist. Aber Schopenhauer selbst war gerade an dieser Stelle bis zur Genialität arm, unempfänglich, undeutsch. Überhaupt, ins Große gerechnet, mag es vor allem das Menschliche, allzu Menschliche, kurz die Armseligkeit der neueren Philosophen selbst gewesen sein, was am gründlichsten der Ehrfurcht vor der Philosophie Abbruch getan und den pöbelmännischen Instinkte die Tore aufgemacht hat. Man gestehe es sich doch ein, bis zu welchem Grade unserer modernen Welt die ganze Art der Heraklite, Platos, Empedokles, und wie alle diese königlichen und prachtvollen Einsiedler des Geistes geheißen haben, abgeht, und mit wie gutem Rechte angesichts solcher Vertreter der Philosophie, die heute, dank der Mode, ebenso obenauf als unten durch sind, in Deutschland zum Beispiel die beiden Löwen von Berlin, der Anarchist Eugen Düring und der Amalgamist Eduard V. Bald war es jene Farbenblindheit des Nützlichkeitsmenschen, der in der Philosophie nichts sieht als eine Reihe widerlegter Systeme und einen verschwenderischen Aufwand, der niemandem zugute kommt. Es ist insonderheit der Anblick jener Mischmasch-Philosophen, die sich Wirklichkeitsphilosophen oder Positivisten nennen, welche ein gefährliches Misstrauen in die Seele eines jungen Ehrgeizigen Gelehrten zu werfen imstande ist. Das sind ja bestenfalls Selbstgelehrte und Spezialisten. Man greift es mit Händen. Das sind ja allesamt Überwundene und unter die Bottmäßigkeit der Wissenschaft zurückgebrachte, welche irgendwann einmal mehr von sich gewollt haben, ohne ein Recht zu diesem mehr und seiner Verantwortlichkeit zu haben. Und die jetzt, ersam, ingrimmig, rachsüchtig, den Unglauben an die Herrenaufgabe und Herrschaftlichkeit der Philosophie mit Wort und Tat repräsentieren. Zuletzt, wie könnte es auch anders sein? Die Wissenschaft blüht heute und hat das gute Gewissen reichlich im Gesichte, während das, wozu die ganze neuere Philosophie allmählich gesunken ist, dieser Restphilosophie von heute, Misstrauen und Missmut, wenn nicht Spott und Mitleiden gegen sich rege macht. Philosophie auf Erkenntnistheorie reduziert, tatsächlich nicht mehr als eine schüchterne Epochistik und Enthaltsamkeitslehre. Eine Philosophie, die gar nicht über die Schwelle hinwegkommt und sich peinlich das Recht zum Eintritt verweigert. Das ist Philosophie in den letzten Zügen, ein Ende, eine Agonie, etwas, das Mitleiden macht. Wie könnte eine solche Philosophie herrschen? 205 Die Gefahren für die Entwicklung des Philosophen sind heute in Wahrheit so vielfach, dass man zweifeln möchte, ob diese Frucht überhaupt noch reif werden kann. Der Umfang und der Turmbau der Wissenschaften ist ins Ungeheure gewachsen, und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Philosoph schon als Lernender müde wird oder sich irgendwo festhalten und spezialisieren lässt, so dass er gar nicht mehr auf seine Höhe, nämlich zum Überblick, Umblick, Niederblick kommt. Hartmann, ein braver Mensch der Wissenschaft, sich besserer Art und Abkunft fühlen darf. Gerade die Feinheit seines intellektuellen Gewissens lässt ihn vielleicht unterwegs zögern und sich verzögern. Er fürchtet die Verführung zum Dilettanten, zum Tausendfuß und Tausendfühlhorn, er weiß es zu gut, dass einer, der vor sich selbst die Ehrfurcht verloren hat, auch als Erkenländer nicht mehr befiehlt, nicht mehr führt. Er müsste denn schon zum großen Schauspieler werden wollen, zum philosophischen Cagliostro und Rattenfänger der Geister, kurz zum Verführer. Oder er gelangt zu spät hinauf, dann wenn seine beste Zeit und Kraft schon vorüber ist, oder beschädigt, vergröbert, entartet, so dass sein Blick, sein Gesamtwerturteil wenig mehr bedeutet. Es kommt hinzu, um die Schwierigkeit des Philosophen noch einmal zu verdoppeln, dass er von sich ein Urteil, ein Ja oder Nein nicht über die Wissenschaften, sondern über das Leben und den Wert des Lebens verlangt, dass er ungern daran glauben lernt, ein Recht oder gar eine Pflicht zu diesem Urteile zu haben, und sich nur aus den umfänglichsten, vielleicht störendsten, zerstörendsten Erlebnissen heraus und oft zögernd, zweifelnd, verstummend seinen Weg zu jenem Rechte und jenem Glauben suchen muss. In der Tat, die Menge hat den Philosophen lange Zeit verwechselt und verkannt, sei es mit dem wissenschaftlichen Menschen und idealen Gelehrten, sei es mit dem religiös gehobenen Entsinnlichten, Entweltlichten, Schwärmer und Trunkenbold Gottes. Und hört man gar heute jemanden loben dafür, dass er weise lebe oder als ein Philosoph, so bedeutet es beinahe nicht mehr als klug und abseits. Dies ist zuletzt eine Frage des Geschmacks, wenn es selbst nicht eine Frage des Gewissens wäre. Weisheit. Das scheint dem Pöbel eine Art Flucht zu sein, ein Mittel und Kunststück, sich gut aus einem schlimmen Spiele herauszuziehen. Aber der rechte Philosoph, so scheint es uns, meine Freunde? 206 im Verhältnisse zu einem Genie, das heißt zu einem Wesen, welches entweder zeugt oder gebiert, beide Worte in ihrem höchsten Umfange genommen, hat der Gelehrte, der wissenschaftliche Durchschnittsmensch immer etwas von der alten Jungfer, denn er versteht sich gleich dieser nicht auf die zwei wertvollsten Verrichtungen des Menschen. In der Tat, man gesteht ihnen beiden, den Gelehrten und den alten Jungfern, gleichsam zur Entschädigung die Achtbarkeit zu. Man unterstreicht in diesen Fällen die Achtbarkeit, und hat noch an dem Zwange dieses Zugeständnisses den gleichen Beisatz von Verdruss. Lebt, unphilosophisch, und unweise, vor allem unklug, und fühlt die Last und Pflicht zu 100 Versuchen und Versuchungen des Lebens. Er riskiert sich beständig. Er spielt das schlimme Spiel. Zunächst eine unvornehme Art Mensch, mit den Tugenden einer unvornehmen, das heißt nicht herrschenden, nicht autoritativen und auch nicht selbstgenugsamen Art Mensch. Er hat Arbeitsamkeit, geduldige Einordnung in Reih und Glied, Gleichmäßigkeit und Maß in Können und Bedürfen. Er hat den Instinkt für seinesgleichen und für das, was seinesgleichen nötig hat, zum Beispiel jenes Stück Unabhängigkeit. Und grüner Weide, ohne welches es keine Ruhe der Arbeit gibt, jenen Anspruch auf Ehre und Anerkennung, die zuerst und zu oberst Erkennung, Erkennbarkeit voraussetzt, jenen Sonnenschein des Guten. Namens, jene beständige Besiegelung seines Wertes und seiner Nützlichkeit, mit der das innerliche Misstrauen, der Grund im Herzen aller abhängigen Menschen und Herdentiere, immer wieder überwunden werden muss. Der Gelehrte hat, wie billig, auch die Krankheiten und Unarten einer unvornehmen Art. Er ist reich am kleinen Neide und hat ein Luchsauge für das Niedrige solcher Naturen, zu deren Höhen er nicht hinauf kann. Er ist zutraulich, doch nur wie einer, der sich gehen, aber nicht strömen lässt. Und gerade vor dem Menschen des großen Stroms steht er umso kälter und verschlossener da. Sein Auge ist dann wie ein glatter, widerwilliger See, in dem sich kein Entzücken, kein Mitgefühl mehr kräuselt. Das Schlimmste und Gefährlichste, dessen ein Gelehrter fähig ist, kommt ihm vom Instinkte der Mittelmäßigkeit seiner Art, von jenem Jesuitismus der Mittelmäßigkeit, welcher an der Vernichtung des ungewöhnlichen Menschen instinktiv arbeitet und jeden gespannten Bogen zu brechen oder, noch lieber, abzuspannen sucht. Abspannen nämlich, mit Rücksicht, mit schonender Hand natürlich, mit zutraulichem Mitleiden abspannen. Das ist die eigentliche Kunst des Jesuitismus, der es immer verstanden hat, sich als Religion des Mitleidens einzuführen. 207 Wie dankbar man auch immer dem objektiven Geiste entgegenkommen mag. Und wer wäre nicht schon einmal alles Subjektiven und seiner verfluchten Ipsissimosität bis zum Sterben satt gewesen? Zuletzt muss man aber auch gegen seine Dankbarkeit Vorsicht lernen und der Übertreibung Einhalt tun, mit der die Entselbstung und Entpersönlichung des Geistes gleichsam als Ziel an sich, als Erlösung und Verklärung neuerdings gefeiert wird, wie es namentlich innerhalb der Pessimistenschule zu geschehen pflegt, die auch gute Gründe hat, dem interesselosen Erkennen ihrerseits die höchsten Ehren zu geben. Der objektive Mensch, der nicht mehr flucht und schimpft, gleich dem Pessimisten, der ideale Gelehrte, in dem der wissenschaftliche Instinkt nach tausendfachem Ganz und Halb Missraten einmal zum Auf- und Ausblühen kommt, ist sicherlich eins der kostbarsten Werkzeuge, die es gibt. Aber er gehört in die Hand eines Mächtigeren. Der objektive Mensch ist in der Tat ein Spiegel. Vor allem, was erkannt werden will, zur Unterwerfung gewohnt, ohne eine andere Lust, als wie sie das Erkennen, das Abspiegeln, gibt, erwartet, bis etwas kommt und breitet sich dann zart hin, dass auch leichte Fußtapfen und das Vorüberschlüpfen geisterhafter Wesen nicht auf seiner Fläche und Haut verloren gehen. Sehen wir genauer zu. Was ist der wissenschaftliche Mensch? Er ist nur ein Werkzeug, sagen wir. Er ist ein Spiegel. Er ist kein Selbstzweck. Was von Person an ihm noch übrig ist, dünkt ihn zufällig, oft willkürlich, noch öfter störend. So sehr ist er sich selbst zum Durchgang und Widerschein fremder Gestalten und Ereignisse geworden. Vielleicht quält ihn die Gesundheit oder die Kleinlichkeit und Stubenluft von Weib und Freund, oder der Mangel an Gesellen und Gesellschaft. Ja, er zwingt sich, über seine Qual nachzudenken. Umsonst. Schon schweift sein Gedanke weg, zum allgemeineren Falle, und morgen weiß er so wenig, als er es gestern wusste, wie ihm zu helfen ist. Er besinnt sich auf sich zurück, mit Anstrengung, nicht selten falsch. Er verwechselt sich leicht, er vergreift sich in Bezug auf die eigenen Notdürfte und ist hier allein unfein und nachlässig. Das gewohnte Entgegenkommen gegen jedes Ding und Erlebnis, die sonnige und unbefangene Gastfreundschaft, mit der er alles annimmt, was auf ihn stößt, seine Art von rücksichtslosem Wohlwollen, von gefährlicher Unbekümmertheit um Ja und Nein. Ach, es gibt genug Fälle, wo er diese seine Tugenden büßen muss. Und als Mensch überhaupt wird er gar zu leicht das Caput Mortuum dieser Tugenden wimmern. Liebe und Hass von ihm. Ich meine Liebe und Hass, wie Gott, Weib und Tier sie verstehen. Er wird tun, was er kann, und geben, was er kann. Er hat den Ernst für sich verloren, auch die Zeit. Er ist heiter, nicht aus Mangel an Not, sondern aus Mangel an Fingern und Handhaben für seine Not. Aber man soll sich nicht wundern, wenn es nicht viel ist, wenn er da gerade sich unecht, zerbrechlich, fragwürdig und morsch zeigt. Seine Liebe ist gewollt, sein Hass künstlich und mehr un tour de force, eine kleine Eitelkeit und Übertreibung. Er ist eben nur echt, soweit er objektiv sein darf. Allein in seinem heitern Totalismus ist er noch Natur und natürlich. Jene Epreis-Presquerin, sagt er mit Leibniz, man überhöre und unterschätze das Preske nicht. Er ist auch kein Mustermensch. Er geht niemandem voran, noch nach. Er stellt sich überhaupt zu. Ferne, als dass er Grund hätte, zwischen Gut und Böse Partei zu ergreifen. Wenn man ihn so lange mit dem Philosophen verwechselt hat, mit dem cäsarischen Züchter und Gewaltmenschen der Kultur. So hat man ihm viel zu hohe Ehren gegeben und das Wesentlichste an ihm übersehen. Er ist ein Werkzeug, ein Stück Sklave, wenn gewiss auch die sublimste Art des Sklaven, an sich aber nichts, Presquerin. Der objektive Mensch ist ein Werkzeug, ein kostbares, leicht verletzliches und getrübtes Messwerkzeug und Spiegelkunstwerk, das man schonen und ehren soll. Aber er ist kein Ziel, kein Ausgang und Aufgang, kein komplementärer Mensch, in dem das übrige Dasein sich rechtfertigt, kein Schluss, und noch weniger ein Anfang, eine Zeugung und erste Ursache. Nichts Derbes, Mächtiges, auf sich Gestelltes, das Herr sein will. Vielmehr nur ein zarter, ausgeblasener, feiner, beweglicher Formentopf, der auf irgendeinen Inhalt und Gehalt erst warten muss, um sich nach ihm zu gestalten. Für gewöhnlich ein Mensch ohne Gehalt und Inhalt, ein selbstloser Mensch. Seine spiegelnde und ewig sich glättende Seele weiß nicht mehr zu bejahen, nicht mehr zu verneinen. Er befiehlt nicht, er zerstört auch nicht. Folglich auch nichts für Weiber, in Parenthesi. 208 Wenn heute ein Philosoph zu verstehen gibt, er sei kein Skeptiker. Ich hoffe, man hat das aus der eben gegebenen Abschilderung des objektiven Geistes herausgehört? So hört alle Welt das ungern. Man sieht ihn darauf an, mit einiger Scheu. Man möchte so vieles fragen, fragen. Es ist ihnen, als ob sie, bei seiner Ablehnung der Skepsis, von ferne her irgendein böses, bedrohliches Geräusch hörten, als ob irgendwo ein neuer Sprengstoff versucht werde, ein Dynamit des Geistes. Vielleicht ein neu entdecktes russisches Nihilin, ein Pessimismus boni voluntatis, der nicht bloß Nein sagt, Nein will, sondern, schrecklich zu denken, Nein tut. Gegen diese Art von gutem Willen, einem Willen zur wirklichen tätlichen Verneinung des Lebens, gibt es anerkanntermaßen heute kein besseres Schlaf- und Beruhigungsmittel als Skepsis, den sanften, holden einlullenden Mond Skepsis. Und Hamlet selbst wird heute von den Ärzten der Zeit gegen den Geist und sein Rumoren unter dem Boden verordnet. Hat man denn nicht alle Ohren schon voll von schlimmen Geräuschen? Sagt der Skeptiker, als ein Freund der Ruhe und beinahe als eine Art von Sicherheitspolizei. Dies unterirdische Nein ist fürchterlich. Stille endlich, ihr pessimistischen Maulwürfe. Der Skeptiker nämlich, dieses zärtliche Geschöpf, erschrickt allzu leicht. Sein Gewissen ist darauf eingeschult, bei jedem Nein, ja schon. bei einem entschlossenen harten Ja zu zucken und etwas wie einen Biss zu spüren. Ja und nein. Das geht ihm wieder die Moral. Umgekehrt liebt er es, seiner Tugend mit der edlen Enthaltung ein Fest zu machen, etwa indem er mit Montein spricht. Was weiß ich? Oder mit Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Oder hier traue ich mir nicht. Hier steht mir keine Tür offen. Oder gesetzt sie stünde offen, wozu gleich eintreten? Oder wozu nützen alle Vorschnellen? Hypothesen? Ja, unter furchtsamen Horchern, wie es deren jetzt in Menge gibt, heißt er von da an gefährlich. Gar keine Hypothesen machen könnte leicht zum guten Geschmack gehören. Müsst ihr denn durchaus etwas Krummes gleich gerade biegen? Durchaus jedes Loch mit irgendwelchem Werge ausstopfen? Hat das nicht Zeit? Hat die Zeit nicht Zeit? O ihr Teufelskerle! Könnt ihr denn gar nicht warten? Skepsis nämlich ist der geistigste Ausdruck einer gewissen vielfachen physiologischen Beschaffenheit, welche man in gemeiner Sprache Nervenschwäche und Kränklichkeit nennt. Sie entsteht jedes Mal, wenn sich in entscheidender und plötzlicher Weise lang voneinander abgetrennte Rassen oder Stände kreuzen. In dem neuen Geschlechte, das gleichsam verschieden Maße und Werte ins Blut vererbt bekommt, ist alles Unruhe, Störung, Zweifel, Versuch. Die besten Kräfte wirken hemmend, die Tugenden selbst lassen einander nicht wachsen und stark werden, in Leib und Seele fehlt Gleichgewicht, Schwergewicht, perpendikuläre Sicherheit. Was aber in solchen Mischlingen am tiefsten krank wird und entartet, das ist der Wille. Sie kennen das Unabhängige im Entschlusse, das tapfere Lustgefühl im Wollen gar nicht mehr. Sie zweifeln an der Freiheit des Willens, auch noch in ihren Träumen. Unser Europa von heute, der Schauplatz eines unsinnig plötzlichen Versuchs von radikaler Stände und folglich Rassenmischung, ist deshalb skeptisch in allen Höhen und Tiefen, bald mit jener beweglichen Skepsis, welche ungeduldig und lüstern von einem Ast zum anderen springt, bald trübe wie eine mit Fragezeichen überladene Wolke, und seines Willens oft bis zum Sterben satt. Willenslähmung. Wo findet man nicht heute diesen Krüppel sitzen? Und oft noch wie geputzt. Wie verführerisch herausgeputzt. Es gibt die schönsten Prunk- und Lügenkleider für diese Krankheit. Und das zum Beispiel das meiste von dem, was sich heute als Objektivität, Wissenschaftlichkeit, Latpolat, reines Willensfreies erkennen, in die Schauläden stellt. Nur aufgeputzte Skepsis und Willenslähmung ist. Für diese Diagnose der europäischen Krankheit will ich einstehen. Die Krankheit des Willens ist ungleichmäßig über Europa verbreitet. Sie zeigt sich dort am größten und vielfältigsten, wo die Kultur schon am längsten heimisch ist, sie verschwindet in dem Maße, als der Barbar noch oder wieder unter dem schlotterichten Gewande von westländischer Bildung sein Recht geltend macht. Im jetzigen Frankreich ist demnach, wie man es ebenso leicht erschließen als mit Händen greifen kann, der Wille am schlimmsten erkrankt. Und Frankreich, welches immer eine meisterhafte Geschicklichkeit gehabt hat, auch die verhängnisvollen Wendungen seines Geistes ins Reizende und Verführerische umzukehren, zeigt heute recht eigentlich als Schule und Schaustellung aller Zauber der Skepsis sein Kulturübergewicht über Europa. Die Kraft zu wollen, und zwar einen Willen lang zu wollen, ist etwas stärker schon in Deutschland, und im deutschen Norden wiederum stärker als in der deutschen Mitte. Erheblich stärker in England. Spanien und Korsika, dort an das Phlegma, hier an harte Schädel gebunden, um nicht von Italien zu reden, welches zu jung ist, als dass es schon wüsste, was es wollte, und das erst beweisen muss, ob es wollen kann. Aber am allerstärksten und erstaunlichsten in jenem ungeheuren Zwischenreiche, wo Europa gleichsam nach Asien zurückfließt, in Russland. Da ist die Kraft zu wollen seit langem zurückgelegt und aufgespeichert, da wartet der Wille, ungewiss, ob als Wille der Verneinung oder der Bejahung, in bedrohlicher Weise darauf, ausgelöst zu werden, um den Physikern von heute ihr Leibwort abzuborgen. Es dürften nicht nur indische Kriege und Verwicklungen in Asien dazu nötig sein, damit Europa von seiner größten Gefahr entlastet werde, sondern innere Umstürze, die Zersprengung des Reichs in kleine Körper und vor allem die Einführung des parlamentarischen Blödsinns, hinzugerechnet die Verpflichtung für jedermann, zum Frühstück seine Zeitung zu lesen. Ich sage dies nicht als Wünschender. Mir würde das Entgegengesetzte eher nach dem Herzen sein. Ich meine eine solche Zunahme der Bedrohlichkeit Russlands, dass Europa sich entschließen müsste, gleichermaßen bedrohlich zu werden, nämlich einen Willen zu bekommen, durch das Mittel einer neuen über Europa herrschenden Kaste, einen langen, furchtbaren eigenen Willen, der sich über Jahrtausende hin Ziele setzen könnte, damit endlich die langgesponnene Komödie seiner Kleinstaaterei und ebenso seine dynastische wie demokratische Vielwollerei zu einem Abschluss käme. Auch das Ungewisse hat seine Reize. Auch die Sphinx ist eine Circe. Auch die Circe war eine Philosophin. Also tröstet sich ein Skeptiker. Und es ist wahr, dass er einigen Trost nötig hat. 209 Inwiefern das neue kriegerische Zeitalter, in welches wir Europäer ersichtlich eingetreten sind, vielleicht auch der Entwicklung einer anderen und stärkeren Art von Skepsis günstig sein mag. Darüber möchte ich mich vorläufig nur durch ein Gleichnis ausdrücken, welches die Freunde der deutschen Geschichte schon verstehen werden. Jener unbedenkliche Enthusiast für schöne großgewachsene Grenadiere, welcher, als König von Preußen, einem militärischen und skeptischen Genie, und damit im Grunde jenem neuen, jetzt eben siegreich heraufgekommenen Typus des Deutschen, das Dasein gab, der fragwürdige tolle Vater Friedrichs des Großen, hatte in einem Punkte selbst den Griff und die Glückskralle des Genies, er wusste, woran es damals in Deutschland fehlte. Und welcher Mangel hundertmal ängstlicher und dringender war als etwa der Mangel an Bildung und gesellschaftlicher Form, sein Widerwille gegen den jungen Friedrich kam. Aus der Angst eines tiefen Instinktes. Die Zeit für kleine Politik ist vorbei. Schon das nächste Jahrhundert bringt den Kampf um die Erdherrschaft, den Zwang zur großen Politik. Er sah seinen Sohn dem Atheismus, dem Esprit, der genüsslichen Leichtlebigkeit geistreicher Franzosen verfallen. Er sah im Hintergrunde die große Blutaussaugerin, die Spinne Skepsis, er argwöhnte das unheilbare Elend eines Herzens, das zum Bösen wie zum Guten nicht mehr hart genug ist, eines zerbrochenen Willens, der nicht mehr befiehlt, nicht mehr befehlen kann. Aber inzwischen wuchs in seinem Sohne jene gefährlichere und härtere neue Art der Skepsis empor. Wer weiß, wie sehr gerade durch den Hass des Vaters und durch die eisige Melancholie eines einsam gemachten Willens begünstigt? Männer fehlten, und er argwöhnte zu seinem bittersten Verdrusse, dass sein eigener Sohn nicht Manns genug sei. Darin betrog er sich, aber wer hätte an seiner Stelle sich nicht betrogen? Diese Skepsis verachtet und reißt trotzdem an sich. Sie untergräbt und nimmt in Besitz. Sie glaubt nicht, aber sie verliert sich nicht dabei. Sie gibt dem Geiste gefährliche Freiheit, aber sie hält das Herz streng. Es ist die deutsche Form der Skepsis, welche, als ein fortgesetzter und ins Geistigste gesteigerter Friederizianismus, Europa eine gute Zeit unter die Bottmäßigkeit des deutschen Geistes und seines kritischen und historischen Misstrauens gebracht hat. Dank dem unbezwinglich starken und zähen Mannscharakter der großen deutschen Philologen und Geschichtskritiker, welche, richtig angesehen, allesamt auch Artisten der Zerstörung und Zersetzung waren, stellte sich allmählich und trotz aller Romantik in Musik und Philosophie ein neuer Begriff vom deutschen Geiste fest, in dem der Zug zur männlichen Skepsis entscheidend hervortrat, sei es zum Beispiel als Unerschrockenheit des Blicks, als Tapferkeit und Härte der zerlegenden Hand, als Zerrwille zu gefährlichen Entdeckungsreisen, zu vergeistigten Nordpolexpeditionen unter öden und gefährlichen Himmeln. Es mag seine guten Gründe haben, wenn sich warmblütige und oberflächliche Menschlichkeitsmenschen gerade vor diesem Geiste bekreuzigen. Cet esprit fataliste, ironique, ephistophélique nennt ihn. Nicht ohne Schauder, Michelet. Aber will man nachfühlen, wie auszeichnend diese Furcht vor dem Mann im deutschen Geiste ist, durch den Europa aus seinem dogmatischen Schlummer geweckt wurde, so möge man sich des ehemaligen Begriffs erinnern, der mit ihm überwunden werden musste, und wie es noch nicht so lange her ist, dass ein vermännlichtes Weib es in zügelloser Anmaßung wagen durfte, die Deutschen als sanfte, herzensgute, willensschwache und dichterische Tölpel der Teilnahme Europas zu empfehlen. Die Skepsis der verwegenen Männlichkeit, welche dem Genie zum Kriege und zur Eroberung nächstverwandt ist und in der Gestalt des großen Friedrich ihren ersten Einzug in Deutschland hielt. Voile un homme. Das wollte sagen. Das ist ja ein Mann. Und ich hatte nur einen Deutschen erwartet. 210 gesetzt also, dass im Bilde der Philosophen der Zukunft irgendein Zug zu raten gibt, ob sie nicht vielleicht, in dem zuletzt angedeuteten Sinne, Skeptiker sein müssen, so wäre damit doch nur ein etwas an ihnen bezeichnet, und nicht sie selbst. Man verstehe doch endlich das Erstaunen Napoleons tief genug, als er Goethe zu sehen bekam. Es verrät, was man sich jahrhundertelang unter dem deutschen Geiste gedacht hatte. Durch den Namen, auf welchen ich sie zu taufen wagte, habe ich das Versuchen und die Lust am Versuchen schon ausdrücklich unterstrichen. Geschah dies deshalb, weil sie, als Kritiker an Leib und Seele, sich des Experiments in einem neuen, vielleicht weitern, vielleicht gefährlichern Sinne zu bedienen lieben? Müssen sie, in ihrer Leidenschaft der Erkenntnis, mit verwegenen und schmerzhaften Versuchen weitergehen, als es der weichmütige und verzärtelte Geschmack eines demokratischen Jahrhunderts gutheißen kann? Es ist kein Zweifel. Diese kommenden werden am wenigsten jener ernsten und nicht unbedenklichen Eigenschaften entraten dürfen, welche den Kritiker vom Skeptiker abheben. Ich meine die Sicherheit. Der Wertmaße, die bewusste Handhabung einer Einheit von Methode, den gewitzten Mut, das Alleinstehen und sich verantworten können. Ja. Sie gestehen bei sich eine Lust am Nein sagen und zergliedern und eine gewisse besonnene Grausamkeit zu, welche das Messer sicher und fein zu führen weiß, auch noch, wenn das Herz blutet. Sie werden härter sein, und vielleicht nicht immer nur gegen sich, als humane Menschen wünschen mögen, sie werden sich nicht mit der Wahrheit einlassen, damit sie ihnen gefalle oder sie erhebe und begeistere. Ihr Glaube wird vielmehr gering sein, dass gerade die Wahrheit solche Lustbarkeiten für das Gefühl mit sich bringe. Sie werden lächeln, diese strengen Geister, wenn einer vor ihnen sagte, jener Gedanke erhebt mich, wie sollte er nicht wahr sein? Oder, jenes Werk entzückt mich, wie sollte es nicht schön sein? Oder, jener Künstler vergrößert mich, wie sollte er nicht groß sein? Sie haben vielleicht nicht nur ein Lächeln, sondern einen echten Ekel vor allem derartig schwärmerischen, idealistischen, femininischen, hermaphroditischen bereit, und wer ihnen bis in ihre geheimen Herzenskammern zu folgen wüsste, würde schwerlich dort die Absicht vorfinden, christliche Gefühle mit dem antiken Geschmacke und etwa gar noch mit dem modernen Parlamentarismus zu versöhnen, wie dergleichen Versöhnlichkeit in unserem sehr unsichern, folglich sehr versöhnlichen Jahrhundert sogar bei Philosophen vorkommen soll. Kritische Zucht und jede Gewöhnung, welche zur Reinlichkeit und Strenge in Dingen des Geistes führt, werden diese Philosophen der Zukunft nicht nur von sich verlangen, sie dürften sie wie ihre Art Schmuck selbst zur Schau tragen. Trotzdem wollen sie deshalb noch nicht Kritiker heißen. Es scheint ihnen keine kleine Schmach, die der Philosophie angetan wird, wenn man dekretiert, wie es heute so gern geschieht. Philosophie selbst ist Kritik und kritische Wissenschaft, und gar nichts außerdem. Mag diese Wertschätzung der Philosophie sich des Beifalls aller Positivisten Frankreichs und Deutschlands erfreuen, und es wäre möglich, dass sie sogar dem Herzen und Geschmacke Kants geschmeichelt hätte. Man erinnere sich der Titel seiner Hauptwerke. Unsere neuen Philosophen werden trotzdem sagen, Kritiker sind Werkzeuge des Philosophen und eben darum, als Werkzeuge, noch lange nicht selbst Philosophen. Auch der große Chinese von Königsberg war nur ein großer Kritiker. 211 Ich bestehe darauf, dass man endlich aufhöre, die philosophischen Arbeiter und überhaupt die wissenschaftlichen Menschen mit den Philosophen zu verwechseln. Dass man gerade hier mit Strenge jedem das Seine, und jenen nicht viel zu viel, diesen nicht viel zu wenig gebe. Es mag zur Erziehung des wirklichen Philosophen nötig sein, dass er selbst auch auf allen diesen Stufen einmal gestanden hat, auf welchen seine Diener, die wissenschaftlichen Arbeiter der Philosophie, stehen bleiben müssen. Er muss selbst vielleicht Kritiker und Skeptiker und Dogmatiker und Historiker und überdies Dichter und Sammler und Reisender und Rätselrater und Moralist und sehr und freier Geist und beinahe alles gewesen sein, um den Umkreis menschlicher Werte und Wertgefühle zu durchlaufen und mit vielerlei Augen und Gewissen, von der Höhe in jede Ferne, von der Tiefe in jede Höhe, von der Ecke in jede Weite blicken zu können. Mit dem gleichen Rechte dürften sie sich Kritiker nennen lassen. Und sicherlich werden es Menschen der Experimente sein. Jene philosophischen Arbeiter nach dem edlen Muster Kants und Hegels haben irgendeinen großen Tatbestand von Wertschätzungen. Das heißt ehemaliger Wertsetzungen, Wertschöpfungen, welche herrschend geworden sind und eine Zeit lang Wahrheiten genannt werden, festzustellen und in Formeln zu drängen, sei es im Reiche des Logischen oder des Politischen, Moralischen oder des Künstlerischen. Diesen Forschern liegt es ob, alles bisher Geschehene und Geschätzte übersichtlich, überdenkbar, fasslich, handlich zu machen, alles lange, ja, die Zeit, selbst abzukürzen und die ganze Vergangenheit zu überwältigen. Eine ungeheure und wundervolle Aufgabe, in deren Dienst sich sicherlich jeder feine Stolz, jeder zähe Wille befriedigen kann. Aber dies alles sind nur Vorbedingungen seiner Aufgabe. Diese Aufgabe selbst will etwas anderes, sie verlangt, dass er Werte schaffe. Des Menschen und verfügen dabei über die Vorarbeit aller philosophischen Arbeiter, aller Überwältiger der Vergangenheit. Sie greifen mit schöpferischer Hand nach der Zukunft, und alles, was ist und war, wird ihnen dabei zum Mittel, zum Werkzeug, zum Hammer. Die eigentlichen Philosophen aber sind Befehlende und Gesetzgeber. Sie sagen, so soll es sein. Sie bestimmen erst das Wohin und wozu. Ihr Erkennen ist Schaffen. Ihr Schaffen ist eine Gesetzgebung. Ihr Wille zur Wahrheit ist Wille zur Macht. Gibt es heute solche Philosophen? Gab es schon solche Philosophen? 212 Es will mir immer mehr so scheinen, dass der Philosoph als ein notwendiger Mensch des Morgen und Übermorgen sich jederzeit mit seinem Heute in Widerspruch befunden hat und befinden musste. Sein Feind war jedes Mal das Ideal von heute. Bisher haben alle diese außerordentlichen Förderer des Menschen, welche man Philosophen nennt, und die sich selbst selten als Freunde der Weisheit, sondern eher als unangenehme Narren und gefährliche Fragezeichen fühlten, ihre Aufgabe, ihre harte, ungewollte, unabweisliche Aufgabe, endlich aber die Größe ihrer Aufgabe darin gefunden, das böse Gewissen ihrer Zeit zu sein. Indem sie gerade den Tugenden der Zeit das Messer vivisektorisch auf die Brust setzten, verrieten sie, was ihr eigenes Geheimnis war, um eine neue Größe des Menschen zu wissen, um einen neuen, ungegangenen Weg zu seiner Vergrößerung. Jedes Mal deckten sie auf, wie viel Heuchelei, Bequemlichkeit, sich gehen lassen und sich fallen lassen, wie viel Lüge unter dem bestgeehrten Typus ihrer zeitgenössischen Moralität versteckt, wie viel Tugend überlebt sei. Jedes Mal sagten sie, wir müssen dorthin, dorthin aus, wo ihr heute am wenigsten zu Hause seid. Angesichts einer Welt der modernen Ideen, welche jedermann in eine Ecke und Spezialität bannen möchte, würde ein Philosoph, falls es heute Philosophen geben könnte, gezwungen sein, die Größe des Menschen, den Begriff Größe, gerade in seine Umfänglichkeit und Vielfältigkeit, in seine Ganzheit im Vielen zu setzen. Er würde sogar den Wert und Rang danach bestimmen, wie viel und vielerlei einer tragen und auf sich nehmen, wie weit einer seine Verantwortlichkeit spannen könnte. Heute schwächt und verdünnt der Zeitgeschmack und die Zeittugend den Willen. Nichts ist so sehr zeitgemäß als Willensschwäche. Also muss, im Ideale des Philosophen, gerade Stärke des Willens, Härte und Fähigkeit zu langen Entschließungen in den Begriff Größe hineingehören. mit so gutem Rechte als die umgekehrte Lehre und das Ideal einer blöden, entsagenden, demütigen, selbstlosen Menschlichkeit. Einem umgekehrten Zeitalter angemessen war, einem solchen, das gleich dem 16. Jahrhundert an seiner aufgestauten Energie des Willens und den wildesten Wässern und Sturmfluten der Selbstsucht litt. Zur Zeit des Sokrates, unter lauter Menschen des ermüdeten Instinktes, unter konservativen Altertänern, welche sich gehen ließen, zum Glücke, wie sie sagten, zum Vergnügen, wie sie taten, und die dabei immer noch die alten prunkvollen Worte in den Mund nahmen, auf die ihnen ihr Leben längst kein Recht mehr gab, war vielleicht Ironie zur Größe der Seele nötig, jene sokratische boshafte Sicherheit des alten Arztes und Pöbelmanns, welcher schonungslos ins eigene Fleisch schnitt, wie ins Fleisch und Herz des Vornehmen, mit einem Blick, welcher verständlich genug sprach: Verstellt euch vor mir nicht, hier sind wir gleich. Heute umgekehrt, wo in Europa das Herdentier allein zu Ehren kommt und Ehren verteilt, wo die Gleichheit der Rechte allzu leicht sich in die Gleichheit im Unrechte umwandeln könnte. Ich will sagen, in gemeinsame Bekriegung alles seltenen, fremden, bevorrechtigten, des höheren Menschen, der höheren Seele, der höheren Pflicht, der höheren Verantwortlichkeit, der schöpferischen Machtfülle und Herrschaftlichkeit. Heute gehört das Vornehmsein, das für sich sein wollen, das anders sein können, das alleinstehen und auf eigene Faust leben müssen zum Begriff Größe, und der Philosoph wird etwas von seinem eigenen Ideal verraten, wenn er aufstellt: Der soll der Größte sein, der Einsamste sein kann, der Verborgenste, der Abweichendste, der Mensch jenseits von Gut und Böse, der Herr seiner Tugenden, der Überreiche des Willens. Dies eben soll Größe heißen. Ebenso vielfach als ganz, ebenso weit als voll sein können. Und nochmals gefragt: Ist heute Größe möglich? Muss es nicht solche Philosophen geben? Dass aber heutzutage alle Welt von Dingen redet, in Bezug auf welche sie keine Erfahrung haben kann, gilt am meisten und schlimmsten von Philosophen und den philosophischen Zuständen. Die wenigsten kennen sie, dürfen sie kennen, und alle populären Meinungen über sie sind falsch. So ist zum Beispiel jenes echt philosophische Beieinander einer kühnen, ausgelassenen Geistigkeit, welche presto läuft, und einer dialektischen Strenge und Notwendigkeit, die keinen Fehltritt tut, den meisten Denkern und Gelehrten von ihrer Erfahrung her unbekannt und darum, falls jemand davon vor ihnen reden wollte, unglaubwürdig. Sie stellen sich jede Notwendigkeit als Not, als peinliches Folgen müssen und gezwungen werden vor. Und das Denken selbst gilt ihnen als etwas Langsames, Zögerndes, beinahe als eine Mühsal und oft genug als des Schweißes der edlen Wert, aber ganz und gar nicht als etwas Leichtes, Göttliches und dem Tanze, dem Übermute nächst Verwandtes. Denken und eine Sache ernst nehmen, schwer nehmen. Das gehört bei ihnen zueinander. So allein haben sie es erlebt. Die Künstler mögen hier schon eine feinere Witterung haben. Sie, die nur zu gut wissen, dass gerade dann, wo sie nichts mehr willkürlich und alles notwendig machen, ihr Gefühl von Freiheit, Feinheit, Vollmacht, von schöpferischem Setzen, Verfügen, Gestalten auf seine Höhe kommt, kurz, dass Notwendigkeit und Freiheit des Willens dann bei ihnen eins sind. Es gibt zuletzt eine Rangordnung seelischer Zustände, welcher die Rangordnung der Probleme gemäß ist. Und die höchsten Probleme stoßen ohne Gnade jeden zurück, der ihnen zu nahen wagt, ohne durch Höhe und Macht seiner Geistigkeit zu ihrer Lösung vorher bestimmt zu sein. Was hilft es, wenn gelenkige Allerweltsköpfe oder ungelenke brave Mechaniker und Empiriker sich, wie es heute so vielfach geschieht, mit ihrem plebejer Ehrgeize in ihre Nähe und gleichsam an diesen Hof der Höfe drängen. Aber auf solche Teppiche dürfen grobe Füße nimmermehr treten. Dafür ist im Urgesetz der Dinge schon gesorgt. Die Türen bleiben diesen Zudringlichen geschlossen, mögen sie sich auch die Köpfe daran stoßen und zerstoßen. Für jede hohe Welt muss man geboren sein. Deutlicher gesagt, Man muss für sie gezüchtet sein. Ein Recht auf Philosophie, das Wort im großen Sinne genommen. Hat man nur dank seiner Abkunft, die Vorfahren, das Geblüt, entscheidet auch hier. Viele Geschlechter müssen der Entstehung des Philosophen vorgearbeitet haben. Jede seiner Tugenden muss einzeln erworben, gepflegt, fortgeerbt, einverleibt worden sein, und nicht nur der kühne, leichte, zarte Gang und Lauf seiner Gedanken, sondern vor allem die Bereitwilligkeit zu großen Verantwortungen, die Hoheit herrschender Blicke und Niederblicke, das sich abgetrennt fühlen von der Menge und ihren Pflichten und Tugenden, das leutselige Beschützen und Verteidigen dessen, was missverstanden und verleumdet wird, sei es Gott, sei es Teufel, die Lust und Übung in der großen Gerechtigkeit, die Kunst des Befehlens, die Weite des Willens, das langsame Auge, welches selten bewundert, selten hinaufblickt, selten liebt. 213. Was ein Philosoph ist, das ist deshalb schlecht zu lernen, weil es nicht zu lehren ist. Man muss es wissen, aus Erfahrung, oder man soll den Stolz haben, es nicht zu wissen. Es ist wahrscheinlich, dass auch wir noch unsere Tugenden haben, ob es schon billigerweise nicht jene treuherzigen und vierschrötigen Tugenden sein werden, um deren Willen wir unsere Großväter in Ehren, aber auch ein wenig uns vom Leibe halten. Wir Europäer von übermorgen, wir Erstlinge des 20. Jahrhunderts, mit aller unserer gefährlichen Neugierde, unserer Vielfältigkeit und Kunst der Verkleidung, unserer mürben und gleichsam versüßten Grausamkeit in Geist und Sinnen, wir werden vermutlich, wenn wir Tugenden haben sollten, nur solche haben, die sich mit unseren heimlichsten und herzlichsten Hängen, mit unseren heißesten Bedürfnissen am besten vertragen lernten. Wohlan, suchen wir einmal nach ihnen in unseren Labyrinthen, wo selbst sich, wie man weiß, so mancherlei verliert, so mancherlei ganz verloren geht. Dies aber, an seine Tugend glauben, ist dies nicht im Grunde dasselbe, was man ehedem sein gutes Gewissen nannte, jener ehrwürdige langschwänzige Begriffszopf, den sich unsere Großväter hinter ihren Kopf, oft genug auch hinter ihren Verstand hängten? Es scheint demnach, wie wenig wir uns auch sonst altmodisch und großväterhaft ehrbar dünken mögen, in einem sind wir dennoch die würdigen Enkel dieser Großväter, wir letzten Europäer mit gutem Gewissen, auch wir noch tragen ihren Zopf. 7. Hauptstück. Unsere Tugenden 214. Unsere Tugenden? Und gibt es etwas Schöneres, als nach seinen eigenen Tugenden suchen? Heißt dies nicht beinahe schon an seine eigene Tugend glauben? 215. Wie es im Reich der Sterne mitunter zwei Sonnen sind, welche die Bahn eines Planeten bestimmen, wie in gewissen Fällen Sonnen verschiedener Farbe um einen einzigen Planeten leuchten, bald mit rotem Lichte, bald mit grünem Lichte, und dann wieder gleichzeitig ihn treffend und bunt überflutend. So sind wir modernen Menschen, dank der komplizierten Mechanik unseres Sternenhimmels, durch verschiedene Moralen bestimmt. Unsere Handlungen leuchten abwechselnd in verschiedenen Farben, sie sind selten eindeutig, und es gibt genug Fälle, wo wir bunte Handlungen tun. Ich glaube, das ist gut gelernt worden. Es geschieht heute tausendfältig, im Kleinen und im Großen. Ja, es geschieht bisweilen schon das Höhere und Sublimere. Wir lernen verachten, wenn wir lieben. Und gerade wenn wir am besten lieben, aber alles dies unbewusst, ohne Lärm, ohne Prunk, mit jener Scham und Verborgenheit der Güte, welche dem Munde das feierliche Wort und die Tugendformel verbietet. Dies ist auch ein Fortschritt, wie es der Fortschritt unserer Väter war, dass ihnen endlich Religion als Attitüde wieder den Geschmack ging, eingerechnet die Feindschaft und voltairische Bitterkeit gegen die Religion, und was alles ehemals zur Freigeistgebärdensprache gehörte. Ach, wenn ihr wüsstet, wie es bald, so bald schon, anders kommt. 216. Seine Feinde lieben? Moral als Attitüde, geht uns heute wieder den Geschmack. 217. Sich vor denen in Acht nehmen, welche einen hohen Wert darauf legen, dass man ihnen moralischen Takt und Feinheit in der moralischen Unterscheidung zutraue. Sie vergeben es uns nie, wenn sie sich einmal vor uns, oder gar an uns, vergriffen haben. Sie werden unvermeidlich zu unseren instinktiven Verleumdern und Beeinträchtigern, selbst wenn sie noch unsere Freunde bleiben. Es ist die Musik in unserem Gewissen, der Tanz in unserem Geiste, zu dem alle Puritaner-Litanei, alle Moralpredigt und Biedermännerei nicht klingen will. Selig sind die Vergesslichen, denn sie werden auch mit ihren Dummheiten fertig. 218 Die Psychologen Frankreichs, und wo gibt es heute sonst noch Psychologen? Haben immer noch ihr bitteres und vielfältiges Vergnügen an der Bêtise-Bourgeoise nicht ausgekostet, gleichsam als wenn. Genug, sie verraten etwas damit. Nun empfehle ich, zur Abwechslung. Denn es wird langweilig, ein anderes Ding zum Entzücken. Das ist die unbewusste Verschlagenheit, mit der sich alle guten dicken braven Geister des Mittelmaßes zu höheren Geistern und deren Aufgaben verhalten, jene feine verhäkelte jesuitische Verschlagenheit, welche tausendmal feiner ist, als der Verstand und Geschmack dieses Mittelstandes in seinen besten Augenblicken, sogar auch als der Verstand seiner Opfer, zum abermaligen Beweise dafür, dass der Instinkt unter allen Arten von Intelligenz, welche bisher entdeckt wurden, die intelligenteste ist. Kurz, studiert, ihr Psychologen, die Philosophie der Regel, im Kampfe mit der Ausnahme. Da habt ihr ein Schauspiel, gut genug für Götter und göttliche Boshaftigkeit. Oder, noch deutlicher, treibt Vivisektion am guten Menschen, am Homo boni volentatis. An euch. 219 Das moralische Urteilen und Verurteilen ist die Lieblingsrache der geistig Beschränkten an denen, die es weniger sind, auch eine Art Schadenersatz dafür, dass sie von der Natur schlecht bedacht wurden, endlich eine Gelegenheit, Geist zu bekommen und fein zu werden, Bosheit vergeistigt. Es tut ihnen im Grunde ihres Herzens wohl, dass es einen Maßstab gibt, vor dem auch die mit Gütern und Vorrechten des Geistes überhäuften ihnen gleichstehen. Sie kämpfen für die Gleichheit aller vor Gott und brauchen beinahe dazu schon den Glauben an Gott. Flaubert zum Beispiel, der brave Bürger von Rouen, sah, hörte und schmeckte zuletzt nichts anderes mehr. Es war seine Art von Selbstquälerei und feinerer Grausamkeit. Unter ihnen sind die kräftigsten Gegner des Atheismus. Vielmehr möchte ich Ihnen mit meinem Satze schmeicheln, dass eine hohe Geistigkeit selber nur als letzte Ausgeburt moralischer Qualitäten besteht, dass sie eine Synthesis aller jener Zustände ist, welche den nur moralischen Menschen nachgesagt werden, nachdem sie einzeln durch lange Zucht und Übung vielleicht in ganzen Ketten von Geschlechtern erworben sind, dass die hohe Geistigkeit eben die Vergeistigung der Gerechtigkeit und jener gütigen Strenge ist, welche sich beauftragt weiß, die Ordnung des Ranges in der Welt aufrechtzuerhalten, unter den Dingen selbst, und nicht nur unter Menschen. 220 Bei dem jetzt so volkstümlichen Lobe des Uninteressierten, muss man sich, vielleicht nicht ohne einige Gefahr, zum Bewusstsein bringen, woran eigentlich das Volk Interesse nimmt, und was überhaupt die Dinge sind, um die sich der gemeine Mann gründlich und tief kümmert. Die Gebildeten eingerechnet, sogar die Gelehrten, und wenn nicht alles trügt, beinahe auch die Philosophen. Die Tatsache kommt dabei heraus, dass das allermeiste von dem, was feinere und verwöhntere Geschmäcker, was jede höhere Natur interessiert und reizt, dem durchschnittlichen Menschen gänzlich uninteressant scheint, bemerkt er trotzdem eine Hingebung daran. So nennt er sie, Desinteresse, und wundert sich, wie es möglich ist, uninteressiert zu handeln. Es hat Philosophen gegeben, welche dieser Volksverwunderung noch einen verführerischen und mystisch jenseitigen Ausdruck zu verleihen wussten, vielleicht weil sie die höhere Natur nicht aus Erfahrung kannten? Statt die nackte und herzlich billige Wahrheit hinzustellen, dass die uninteressierte Handlung eine sehr interessante und interessierte Handlung ist, vorausgesetzt. Wer ihnen sagte, eine hohe Geistigkeit ist außer Vergleich mit irgendwelcher Bravheit und Achtbarkeit eines eben nur moralischen Menschen, würde sie rasend machen. Ich werde mich hüten, es zu tun. Aber ihr Tölpel, und das Lob des Aufopfernden, Aber wer wirklich Opfer gebracht hat, weiß, dass er etwas dafür wollte und bekam, vielleicht etwas von sich für etwas von sich, das er hier hingab, um dort mehr zu haben, vielleicht um überhaupt mehr zu sein oder sich doch als mehr zu fühlen. Und die Liebe? Wie? Sogar eine Handlung aus Liebe soll unegoistisch sein? Aber dies ist ein Reich von Fragen und Antworten, in dem ein verwöhnterer Geist sich ungern aufhält. So sehr hat hier bereits die Wahrheit nötig, das Gähnen zu unterdrücken, wenn sie antworten muss. 221 Es kommt vor, sagte ein moralistischer Pedant und Kleinigkeitskrämer, dass ich einen uneigennützigen Menschen ehre und auszeichne. Nicht aber, weil er uneigennützig ist, sondern weil er mir ein Recht darauf zu haben scheint, einem anderen Menschen auf seine eigenen Unkosten zu nützen. An einem zum Beispiele, der zum Befehlen bestimmt und gemacht wäre, würde Selbstverleugnung und bescheidenes Zurücktreten nicht eine Tugend, sondern die Vergeudung einer Tugend sein, so scheint es mir. Jede unegoistische Moral, welche sich unbedingt nimmt und an jedermann wendet, sündigt nicht nur gegen den Geschmack. Sie ist eine Aufreizung zu Unterlassungssünden, eine Verführung mehr unter der Maske der Menschenfreundlichkeit und gerade eine Verführung und Schädigung der höheren, selteneren, Bevorrechteten. Man muss die Moralen zwingen, sich zuallererst vor der Rangordnung zu beugen, man muss ihnen ihre Anmaßung ins Gewissen schieben, bis sie endlich miteinander darüber ins Klare kommen, dass es unmoralisch ist zu sagen, was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Zuletzt ist sie ein Weib. Man soll ihr nicht Gewalt antun. Genug. Es fragt sich immer, wer er ist und wer jener ist. Also mein moralistischer Pedant und Bonhomme. Verdiente er es wohl, dass man ihn auslachte, als er die Moralen dergestalt zur Moralität ermahnte? 222 Wo heute Mitleiden gepredigt wird, und Recht gehört, wird jetzt keine andere Religion mehr gepredigt. Möge der Psycholog seine Ohren aufmachen. Durch alle Eitelkeit, durch allen Lärm hindurch. Der diesen Predigern, wie allen Predigern, zu eigen ist, wird er einen heiseren, stöhnenden, echten Laut von Selbstverachtung hören. Sie gehört zu jener Verdüsterung und Verhässlichung Europas, welche jetzt ein Jahrhundert lang im Wachsen ist, und deren erste Symptome schon in einem nachdenklichen Briefe Gallianis an Madame d'Epinay urkundlich verzeichnet sind, wenn sie nicht deren Ursache ist. Der Mensch der modernen Ideen, dieser stolze Affe, ist unbändig mit sich selbst unzufrieden. Dies steht fest. Aber man soll nicht zu viel Recht haben, wenn man die Lacher auf seiner Seite haben will. Ein Körnchen Unrecht gehört sogar zum guten Geschmack. Er leidet. Und seine Eitelkeit will, dass er nur mitleidet. 223 Der europäische Mischmensch, ein leidlich hässlicher Plebejer, alles in allem, braucht schlechterdings ein Kostüm. Er hat die Historie nötig als die Vorratskammer der Kostüme. Freilich bemerkt er dabei, dass ihm keines Recht auf den Leib passt, er wechselt und wechselt. Unnütz. Sich romantisch oder klassisch oder christlich oder florentinisch oder barocco oder national vorzuführen, in moribus et artibus. Es kleidet nicht. Aber der Geist, insbesondere der historische Geist, ersieht sich auch noch an dieser Verzweiflung seinen Vorteil. Immer wieder wird ein neues Stück Vorzeit und Ausland versucht, umgelegt, abgelegt, eingepackt, vor allem studiert. Wir sind das erste studierte Zeitalter in puncto der Kostüme. Ich meine der Moralen, Glaubensartikel, Kunstgeschmäcker und Religionen, vorbereitet, wie noch keine Zeit es war, zum Karneval großen Stils, zum geistigsten Fasching Gelächter und Übermut, zur transzendentalen Höhe des höchsten Blödsinns und der aristophanischen Weltverspottung. Vielleicht, dass wir hier gerade das Reich unserer Erfindung noch entdecken. Jenes Reich, wo auch wir noch original sein können, etwa als Parodisten der Weltgeschichte und Hanswürste Gottes. Vielleicht das, wenn auch nichts von heute sonst Zukunft hat, doch gerade unser Lachen noch Zukunft hat. 224 Der historische Sinn, oder die Fähigkeit, die Rangordnung von Wertschätzungen schnell zu erraten, nach welchen ein Volk, eine Gesellschaft, ein Mensch gelebt hat, der divinatorische Instinkt für die Beziehungen dieser Wertschätzungen, für das Verhältnis der Autorität der Werte zur Autorität der wirkenden Kräfte. Dieser historische Sinn, auf welchen wir Europäer als auf unsere Besonderheit Anspruch machen, ist uns im Gefolge der bezaubernden und tollen Halbbarbarei gekommen, in welche Europa durch die demokratische Vermengung der Stände und Rassen gestürzt worden ist. Erst das 19. Jahrhundert kennt diesen Sinn als seinen sechsten Sinn. Die Vergangenheit von jeder Form und Lebensweise, von Kulturen, die früher hart nebeneinander, übereinander lagen, strömt dank jener Mischung in uns, moderne Seelen, aus, unsere Instinkte laufen nunmehr überall hin zurück, wir selbst sind eine Art Chaos. Schließlich ersieht sich, der Geist, wie gesagt, seinen Vorteil dabei. Durch unsere Halbbarbarei in Leib und Begierde haben wir geheime Zugänge überall hin, wie sie ein vornehmes Zeitalter nie besessen hat, vor allem die Zugänge zum Labyrinthe der unvollendeten Kulturen. Und zu jeder Halbbarbarei, die nur jemals auf Erden dagewesen ist, und insofern der beträchtlichste Teil der menschlichen Kultur bisher eben Halbbarbarei war, bedeutet, historischer Sinn, beinahe den Sinn und Instinkt für alles, den Geschmack und die Zunge für alles, womit er sich sofort als ein unvornehmer Sinn ausweist. Wir genießen zum Beispiel Homer wieder. Vielleicht ist es unser glücklichster Vorsprung, dass wir Homer zu schmecken verstehen, welchen die Menschen einer vornehmen Kultur, etwa die Franzosen des 17. Jahrhunderts, wie Saint Evremond, der ihm den Esprit Vaste vorwirft, selbst noch ihr Ausklang Voltaire, nicht so leicht sich anzueignen wissen und wussten, welchen zu genießen sie sich kaum erlaubten. Das sehr bestimmte Ja und Nein ihres Gaumens, ihr leicht bereiter Ekel, ihre zögernde Zurückhaltung in Bezug auf alles Fremdartige, ihre Scheu vor dem Ungeschmack selbst der lebhaften Neugierde, und überhaupt jener schlechte Wille jeder vornehmen und selbstgenügsamen Kultur, sich eine neue Begehrlichkeit, eine Unbefriedigung am eigenen, eine Bewunderung des Fremden einzugestehen. Alles dies stellt und stimmt sie ungünstig selbst gegen die besten Dinge der Welt, welche nicht ihr Eigentum sind oder ihre Beute werden könnten, und kein Sinn ist solchen Menschen unverständlicher als gerade der historische Sinn und seine unterwürfige Plebejer-Neugierde. Nicht anders steht es mit Shakespeare, dieser erstaunlichen spanisch-maurisch-sächsischen Geschmackssynthesis, über welchen sich ein alter Athener aus der Freundschaft des Äschylos halbtot gelacht oder geärgert haben würde. Aber wir nehmen gerade diese wilde Buntheit, dies Durcheinander des Zartesten, Gröbsten und Künstlichsten, mit einer geheimen Vertraulichkeit und Herzlichkeit an. Wir genießen ihn als das gerade uns aufgesparte Raffinement der Kunst und lassen uns dabei von den widrigen Dämpfen und der Nähe des englischen Pöbels, in welcher Shakespeares Kunst und Geschmack lebt, so wenig stören als etwa auf der Chiaia Neapels, wo wir mit allen unseren Sinnen, bezaubert und willig, unseres Wegs gehen, wie sehr auch die Kloaken der Pöbelquartiere in der Luft sind. Wir Menschen des historischen Sinns. Wir haben als solche unsere Tugenden, es ist nicht zu bestreiten. Wir sind anspruchslos, selbstlos, bescheiden, tapfer, voller Selbstüberwindung, voller Hingebung, sehr dankbar, sehr geduldig, sehr entgegenkommend. Wir sind mit alledem vielleicht nicht sehr geschmackvoll. Gestehen wir es uns schließlich zu, was uns Menschen des historischen Sinns am schwersten zu fassen, zu fühlen, nachzuschmecken, nachzulieben ist, was uns im Grunde voreingenommen und fast feindlich findet, das ist gerade das Vollkommene und letzthin Reife in jeder Kultur und Kunst, das eigentlich Vornehme an Werken und Menschen, ihr Augenblick glatten Meers und halkyonischer Selbstgenugsamkeit, das Goldne und Kalte, welches alle Dinge zeigen, die sich vollendet haben. Vielleicht steht unsere große Tugend des historischen Sinns in einem notwendigen Gegensatz zum guten Geschmacke, mindestens zum allerbesten Geschmacke, und wir vermögen gerade die kleinen kurzen und höchsten Glücksfälle und Verklärungen des menschlichen Lebens, wie sie hier und da einmal aufglänzen, nur schlecht, nur zögernd, nur mit Zwang in uns nachzubilden. Jene Augenblicke und Wunder, wo eine große Kraft freiwillig vor dem Maßlosen und Unbegrenzten stehen blieb, wo ein Überfluss von feiner Lust in der plötzlichen Bändigung und Versteinerung, im Feststehen und sich Feststellen auf einem noch zitternden Boden genossen wurde. Man sehe sich das 19. Jahrhundert auf diese schnellen Vorlieben und Wechsel der Stilmaskeraden an. Auch auf die Augenblicke der Verzweiflung darüber, dass uns nichts steht. Gleich dem Reiter auf vorwärts schnaubendem Rosse lassen wir vor dem Unendlichen die Zügel fallen, wir modernen Menschen, wie Halbbarbaren, und sind erst dort in unserer Seligkeit, wo wir auch am meisten in Gefahr sind. 225 Ob Hedonismus, ob Pessimismus, ob Utilitarismus, ob Eudämonismus. Alle diese Denkweisen, welche nach Lust und Leid, das heißt nach Begleitzuständen und Nebensachen den Wert der Dinge messen, sind Vordergrundsdenkweisen und Naivitäten, auf welche ein jeder, der sich gestaltender Kräfte und eines Künstlergewissens bewusst ist, nicht ohne Spott, auch nicht ohne Mitleid herabblicken wird. Mitleiden mit euch. Das ist freilich nicht das Mitleiden, wie ihr es meint. Das ist nicht Mitleiden mit der sozialen Not, mit der Gesellschaft und ihren Kranken und Verunglückten, mit lasterhaften und zerbrochenen von Anbeginn, wie sie rings um uns zu Boden liegen. Das ist noch weniger Mitleiden mit murrenden, gedrückten, aufrührerischen Sklavenschichten, welche nach Herrschaft, sie nennen's Freiheit, trachten. Unser Mitleiden ist ein höheres, fernsichtigeres Mitleiden. Wir sehen, wie der Mensch sich verkleinert, wie ihr ihn verkleinert. Und es gibt Augenblicke, wo wir gerade eurem Mitleiden mit einer unbeschreiblichen Beängstigung zusehen, wo wir uns gegen dies Mitleiden wehren, wo wir euren Ernst gefährlicher als irgendwelche Leichtfertigkeit finden. Es scheint gerade, wir wollen es lieber noch höher und schlimmer haben, als je es war. Wohlbefinden, wie ihr es versteht. Das ist ja kein Ziel. Das scheint uns ein Ende. Ein Zustand, welcher den Menschen alsbald lächerlich und verächtlich macht, der seinen Untergang wünschen macht. Die Zucht des Leidens, des großen Leidens, wisst ihr nicht, dass nur diese Zucht alle Erhöhungen des Menschen bisher geschaffen hat? Jene Spannung der Seele im Unglück, welche ihr die Stärke anzüchtet, ihre Schauer im Anblick des großen Zugrundegehens, ihre Erfindsamkeit und Tapferkeit im Tragen, Ausharren, Ausdeuten, Ausnützen des Unglücks, und was ihr nur je von Tiefe, Geheimnis, Maske, Geist, List, Größe geschenkt worden ist. Ist es nicht ihr unter Leiden, unter der Zucht des großen Leidens geschenkt worden? Im Menschen ist Geschöpf und Schöpfer vereint. Im Menschen ist Stoff, Bruchstück, Überfluss, Lehm, Kot, Unsinn, Chaos. Aber im Menschen ist auch Schöpfer, Bildner, Hammerhärte, Zuschauer Göttlichkeit. Und siebenter Tag, versteht ihr diesen Gegensatz? Das Maß ist uns fremd. Gestehen wir es uns. Unser Kitzel ist gerade der Kitzel des Unendlichen, Ungemessenen. Ihr wollt womöglich, und es gibt kein tolleres, womöglich, das Leiden abschaffen. Und wir? Und dass euer Mitleid dem Geschöpf im Menschen gilt, dem, was geformt, gebrochen, geschmiedet, gerissen, gebrannt, geglüht, geläutert werden muss, dem, was notwendig leiden muss und leiden soll? Und unser Mitleid, begreift ihr's nicht, wem unser umgekehrtes Mitleid gilt, wenn es sich gegen euer Mitleid wehrt, als gegen die schlimmste aller Verzärtelungen und Schwächen? 226 Wir Immoralisten. Diese Welt, die uns angeht, in der wir zu fürchten und zu lieben haben, diese beinahe unsichtbare, unhörbare Welt feinen Befehlens, feinen Gehorchens, eine Welt des beinahe in jedem Betrachte, häklich, verfänglich, spitzig, zärtlich. Ja, sie ist gut verteidigt gegen plumpe Zuschauer und vertrauliche Neugierde. Wir sind in ein strenges Garn und Hemd von Pflichten eingesponnen und können da nicht heraus. Darin eben sind wir Menschen der Pflicht, auch wir. Bisweilen, es ist wahr, tanzen wir wohl in unseren Ketten und zwischen unseren Schwertern öfter. Es ist nicht minder wahr, knirschen wir darunter und sind ungeduldig über all die heimliche Härte unseres Geschicks. Aber wir mögen tun, was wir wollen. Die Tölpel und der Augenschein sagen gegen uns, das sind Menschen ohne Pflicht. Wir haben immer die Tölpel und den Augenschein gegen uns. 227 Redlichkeit. Gesetzt, dass dies unsere Tugend ist, von der wir nicht los können, wir freien Geister. Nun, wir wollen mit aller Bosheit und Liebe an ihr arbeiten und nicht müde werden, uns in unserer Tugend, die allein uns übrig blieb, zu vervollkommnen. Mag ihr Glanz einmal wie ein vergoldetes blaues spöttisches Abendlicht über dieser alternden Kultur und ihrem dumpfen düstern Ernst liegen bleiben. Und wenn dennoch unsere Redlichkeit eines Tages müde wird und seufzt und die Glieder streckt und uns zu hart findet und es besser, leichter, zärtlicher haben möchte, gleich einem angenehmen Laster, bleiben wir hart, wir letzten Stoiker, und schicken wir ihr zu Hilfe, was wir nur an Teufelei in uns haben, unsern Ekel am Plumpen und Ungefähren, unser Nitimur in Vetitum, unsern Abenteurer Mut, unsere gewitzte und verwöhnte Neugierde, unseren feinsten, verkapptesten, geistigsten Willen zur Macht und Weltüberwindung, der begehrlich um alle Reiche der Zukunft schweift und schwärmt, kommen wir unserem Gotte, mit allen unseren Teufeln, zu Hilfe. Es ist wahrscheinlich, dass man uns darob verkennt und verwechselt. Was liegt daran? Man wird sagen, ihre Redlichkeit, das ist ihre Teufelei, und gar nichts mehr. Was liegt daran? Und selbst wenn man recht hätte, waren nicht alle Götter bisher dergleichen heilig gewordene umgetaufte Teufel? Mitleid also gegen Mitleid. Aber, nochmals gesagt, es gibt höhere Probleme als alle Lust- und Leid- und Mitleidprobleme. Und jede Philosophie, die nur auf diese hinausläuft, ist eine Naivität. Unsere Redlichkeit, wir freien Geister. Sorgen wir dafür, dass sie nicht unsere Eitelkeit, unser Putz und Prunk, unsere Grenze, unsere Dummheit werde. Jede Tugend neigt zur Dummheit, jede Dummheit zur Tugend. Dumm bis zur Heiligkeit, sagt man in Russland. Sorgen wir dafür, dass wir nicht aus Redlichkeit zuletzt noch zu Heiligen und Langweiligen werden. Ist das Leben nicht hundertmal zu kurz, sich in ihm zu langweilen? 228 Man vergebe mir die Entdeckung, dass alle Moralphilosophie bisher langweilig war und zu den Schlafmitteln gehörte. Und dass die Tugend durch nichts mehr in meinen Augen beeinträchtigt worden ist als durch diese Langweiligkeit ihrer Fürsprecher, womit ich noch nicht deren allgemeine Nützlichkeit verkannt haben möchte. Es liegt viel daran, dass so wenig Menschen als möglich über Moral nachdenken. Es liegt folglich sehr viel daran, dass die Moral nicht etwa eines Tages interessant werde. Aber man sei unbesorgt. Es steht auch heute noch so, wie es immer stand. Ich sehe niemanden in Europa, der einen Begriff davon hätte oder gäbe, dass das Nachdenken über Moral gefährlich, verfänglich, verführerisch getrieben werden könnte, das Verhängnis darin liegen könnte. Man sehe sich zum Beispiel die unermüdlichen, unvermeidlichen englischen Utilitarier an, wie sie plump und ehrenwert in den Fußtapfen Benthams daher wandeln, dahin wandeln. Ein homerisches Gleichnis sagt es deutlicher, so wie er selbst schon in den Fußtapfen des ehrenwerten Helvetius wandelte. Nein, das war kein gefährlicher Mensch, dieser Helvetius, C.E. Senator Poco Curante, mit Galliani zu reden. Kein neuer Gedanke, nichts von feinerer Wendung und Faltung eines alten Gedankens, nicht einmal eine wirkliche Historie des früher Gedachten, eine unmögliche Literatur im Ganzen, gesetzt, dass man sie nicht mehr einiger Bosheit sich einzusäuern versteht. Es hat sich nämlich auch in diese Moralisten, welche man durchaus mit Nebengedanken lesen muss, falls man sie lesen muss, jenes alte englische Laster eingeschlichen, das Kent heißt und moralische. Tartuffery ist, diesmal unter die neue Form der Wissenschaftlichkeit versteckt. Es fehlt auch nicht an geheimer Abwehr von Gewissensbissen, an denen billigerweise eine Rasse von ehemaligen Puritanern bei aller wissenschaftlichen Befassung mit Moral leiden wird. Und was wissen wir zuletzt von uns? Und wie der Geist heißen will, der uns führt, es ist eine Sache der Namen. Und wie viele Geister wir bergen? Man müsste schon ans ewige Leben glauben, um. Sollte moralisieren nicht unmoralisch sein? Zuletzt wollen sie alle, dass die englische Moralität recht bekomme. Insofern gerade damit der Menschheit, oder dem allgemeinen Nutzen, oder dem Glück der meisten, nein, dem Glücke Englands am besten gedient wird. Sie möchten mit allen Kräften sich beweisen, dass das Streben nach englischem Glück, ich meine nach Comfort und Fashion, und an höchster Stelle, einem Sitz im Parlament, zugleich auch der rechte Pfad der Tugend sei, ja dass, so viel Tugend es bisher in der Welt gegeben hat, es eben in einem solchen Streben bestanden habe. Keins von allen diesen schwerfälligen, im Gewissen beunruhigten Herdentieren, die die Sache des Egoismus als Sache der allgemeinen Wohlfahrt zu führen unternehmen, will etwas davon wissen und riechen, dass die allgemeine Wohlfahrt kein Ideal, kein Ziel, kein irgendwie fassbarer Begriff, sondern nur ein Brechmittel ist, das, was dem einen billig ist, durchaus noch nicht dem anderen billig sein kann, dass die Forderung einer Moral für alle die Beeinträchtigung gerade der höheren Menschen ist, kurz, dass es eine Rangordnung zwischen Mensch und Mensch, folglich auch zwischen Moral und Moral gibt. Ist ein Moralist nicht das Gegenstück eines Puritaners? Nämlich als ein Denker, der die Moral als fragwürdig, fragezeichenwürdig, kurz als Problem nimmt? Es ist eine bescheidene und gründlich mittelmäßige Art Mensch, diese utilitarischen Engländer, und, wie gesagt, insofern sie langweilig sind, kann man nicht hoch genug von ihrer Utilität denken. Heil euch, brave Karrenschieber, stets. Je länger, desto lieber. Steifer stets an Kopf und Knie. Unbegeistert, ungespäßig, unverwüstlich mittelmäßig sans Genie et sans Esprit. 229 Es bleibt in jenen späten Zeitaltern, die auf Menschlichkeit stolz sein dürfen, so viel Furcht, so viel Aberglaube der Furcht vor dem wilden grausamen Tiere, zurück, über welches Herr geworden zu sein eben den Stolz jener menschlicheren Zeitalter ausmacht, dass selbst handgreifliche Wahrheiten wie auf Verabredung jahrhundertelang unausgesprochen bleiben, weil sie den Anschein haben, jenem wilden, endlich abgetöteten Tiere wieder zum Leben zu verhelfen. Ich wage vielleicht etwas, wenn ich eine solche Wahrheit mir entschlüpfen lasse. Mögen andere sie wieder einfangen und ihr so viel Milch der frommen Denkungsart zu trinken geben, bis sie still und vergessen in ihrer alten Ecke liegt. Man soll über die Grausamkeit umlernen und die Augen aufmachen. Man soll endlich Ungeduld lernen, damit nicht länger solche unbescheiden dicke Irrtümer tugendhaft und dreist herumwandeln, wie sie zum Beispiel in Betreff der Tragödie von alten und neuen Philosophen aufgefüttert worden sind. Fast alles, was wir höhere Kultur nennen, beruht auf der Vergeistigung und Vertiefung der Grausamkeit. Dies ist mein Satz. Jenes wilde Tier ist gar nicht abgetötet worden. Es lebt, es blüht, es hat sich nur vergöttlicht. Was die schmerzliche Wollust der Tragödie ausmacht, ist Grausamkeit. Was im sogenannten tragischen Mitleiden, im Grunde sogar in allem Erhabenen bis hinauf zu den höchsten und zartesten Schaudern der Metaphysik, angenehm wirkt, bekommt seine Süßigkeit allein von der eingemischten Ingredienz der Grausamkeit. Was der Römer in der Arena, der Christ in den Entzückungen des Kreuzes, der Spanier angesichts von Scheiterhaufen oder Stierkämpfen, der Japanese von heute, der sich zur Tragödie drängt, der Pariser Vorstadtarbeiter, der ein Heimweh nach blutigen Revolutionen hat, die Wagnerianerin, welche mit ausgehängtem Willen Tristan und Isolde über sich ergehen lässt, was diese alle genießen und mit geheimnisvoller Brunst in sich hineinzutrinken trachten, das sind die Würztränke der großen Circe, Grausamkeit. Dabei muss man freilich die tölpelhafte Psychologie von Eedem davon jagen, welche von der Grausamkeit nur zu lehren wusste, dass sie beim Anblicke fremden Leides entstünde. Es gibt einen reichlichen, überreichlichen Genuss auch am eigenen Leiden, am eigenen sich Leiden machen. Und wo nur der Mensch zur Selbstverleugnung im religiösen Sinne oder zur Selbstverstümmelung, wie bei Phöniziern und Asketen, oder überhaupt zur Entsinnlichung, Entfleischung, Zerknirschung, zum puritanischen Bußkrampfe, zur Gewissensvivisektion und zum Pascalschen Sacrificio del Intelletto sich überreden lässt. Da wird er heimlich durch seine Grausamkeit gelockt und vorwärts gedrängt, durch jene gefährlichen Schauder der gegen sich selbst gewendeten Grausamkeit. Zuletzt erwäge man, dass selbst der Erkennende, indem er seinen Geist zwingt, wieder den Hang des Geistes und oft genug auch wieder die Wünsche seines Herzens zu erkennen, nämlich Nein zu sagen, wo er bejahen, lieben, anbeten möchte, als Künstler und Verklärer der Grausamkeit waltet. Schon jedes Tief- und Gründlichnehmen ist eine Vergewaltigung, ein Wehe-Tun-Wollen am Grundwillen des Geistes, welcher unablässig zum Scheine und zu den Oberflächen hin will, schon in jedem Erkennen-Wollen ist ein Tropfen Grausamkeit. Man sollte sie noch ermutigen, wie es, zum Teil, mit nachfolgenden Reimen versucht worden ist. Das befehlerische Etwas, das vom Volke der Geist genannt wird, will in sich und um sich herum Herr sein und sich als Herrn fühlen. Es hat den Willen aus der Vielheit zur Einfachheit, einen zusammenschnürenden, bändigenden, herrschsüchtigen und wirklich herrschaftlichen Willen. 230 Vielleicht versteht man nicht ohne weiteres, was ich hier von einem Grundwillen des Geistes gesagt habe. Man gestatte mir eine Erläuterung. Die Kraft des Geistes, Fremdes sich anzueignen, offenbart sich in einem starken Hange, das Neue dem Alten anzuähnlichen, das Mannigfaltige zu vereinfachen, das gänzlich Widersprechende zu übersehen oder wegzustoßen. Ebenso wie er bestimmte Züge und Linien am Fremden, an jedem Stück, Außenwelt, willkürlich stärker unterstreicht, heraushebt, sich zurechtfälscht. Seine Absicht geht dabei auf Einverleibung neuer Erfahrungen, auf Einreihung neuer Dinge unter alte Reihen, auf Wachstum also. Bestimmter noch, auf das Gefühl des Wachstums, auf das Gefühl der vermehrten Kraft. Diesem selben Willen dient ein scheinbar entgegengesetzter Trieb des Geistes, ein plötzlich herausbrechender Entschluss zur Unwissenheit, zur willkürlichen Abschließung, ein Zumachen seiner Fenster. Ein inneres Neinsagen zu diesem oder jenem Dinge, ein Nicht-Herankommen-Lassen, eine Art Verteidigungszustand gegen vieles Wissbare, eine Zufriedenheit mit dem Dunkel, mit dem Abschließenden. Horizonte, ein Ja-Sagen und Gutheißen der Unwissenheit. Wie dies alles nötig ist je nach dem Grade seiner aneignenden Kraft, seiner Verdauungskraft, im Bilde geredet, und wirklich gleicht, der Geist, am meisten noch einem Magen. Insgleichen gehört hierher der gelegentliche Wille des Geistes, sich täuschen zu lassen, vielleicht mit einer mutwilligen Ahnung davon, dass es so und so nicht steht, dass man es so und so eben nur gelten lässt, eine Lust an aller Unsicherheit und Mehrdeutigkeit, ein frohlockender Selbstgenuss an der willkürlichen Enge und Heimlichkeit eines Winkels, am allzu nahen, am Vordergrunde, am vergrößerten, verkleinerten, verschobenen, verschönerten, ein Selbstgenuss an der Willkürlichkeit aller dieser Machtäußerungen. Endlich gehört hierher jene nicht unbedenkliche Bereitwilligkeit des Geistes, andere Geister zu täuschen und sich vor ihnen zu verstellen, jener beständige Druck und Drang einer schaffenden, bildenden, wandelfähigen Kraft. Der Geist genießt darin seine Maskenvielfältigkeit und Verschlagenheit. Er genießt auch das Gefühl seiner Sicherheit darin. Gerade durch seine Proteus-Künste ist er ja am besten verteidigt und versteckt. Diesem Willen zum Schein, zur Vereinfachung, zur Maske, zum Mantel, kurz zur Oberfläche. Denn jede Oberfläche ist ein Mantel, wirkt jener sublime Hang des Erkennenden entgegen, der die Dinge tief, vielfach, gründlich nimmt und nehmen will, als eine Art Grausamkeit des intellektuellen Gewissens und Geschmacks, welche jeder tapfere Denker bei sich anerkennen wird, gesetzt, dass er, wie sich gebührt, sein Auge für sich selbst lange genug gehärtet und gespitzt hat und an strenge Zucht, auch an strenge Worte gewöhnt ist. Er wird sagen, es ist etwas Grausames im Hange meines Geistes. Mögen die Tugendhaften und Liebenswürdigen es ihm auszureden suchen. In der Tat, es klänge artiger, wenn man uns, statt der Grausamkeit, etwa eine ausschweifende Redlichkeit, nachsagte, nachraunte, nachrühmte, uns freien, sehr freien Geistern. Und so klingt vielleicht wirklich einmal unser Nachruhm? Einstweilen, denn es hat Zeit bis dahin, möchten wir selbst wohl am wenigsten geneigt sein, uns mit dergleichen moralischen Wortflittern und Fransen aufzuputzen. Unsere ganze bisherige Arbeit verleidet uns gerade diesen Geschmack und seine muntere Üppigkeit. Es sind schöne, glitzernde, klirrende, festliche Worte. Redlichkeit, Liebe zur Wahrheit, Liebe zur Weisheit, Aufopferung für die Erkenntnis, Heroismus des Wahrhaftigen. Es ist etwas daran, das einem den Stolz schwellen macht. Aber wir Einsiedler und Murmeltiere, wir haben uns längst in aller Heimlichkeit eines Einsiedlergewissens überredet, dass auch dieser würdige Wortprunk zu dem alten Lügenputz, Plunder und Goldstaub der unbewussten menschlichen Eitelkeit gehört, und dass auch unter solcher schmeichlerischen Farbe und Übermalung der schreckliche Grundtext Homo Natura wieder herauserkannt werden muss. Den Menschen nämlich zurückübersetzen in die Natur. Über die vielen eitlen und schwärmerischen Deutungen und Nebensinne Herr werden, welche bisher über jenen ewigen Grundtext Homo Natura gekritzelt und gemalt wurden, machen, dass der Mensch fürderhin vor dem Menschen steht, wie er heute schon, hart geworden in der Zucht der Wissenschaft, vor der anderen Natur steht, mit unerschrockenen Ödipus-Augen und verklebten Odysseus-Ohren, taub gegen die Lockweisen alter metaphysischer Vogelfänger, welche ihm allzu lange zugeflötet haben. Du bist mehr. Du bist höher. Du bist anderer Herkunft. Das mag eine seltsame und tolle Aufgabe sein. Aber es ist eine Aufgabe. Wer wollte das leugnen? Warum wir sie wählten, diese tolle Aufgabe? Seine Bedürfnisse und Vermögen sind hierin dieselben, wie sie die Physiologen für alles, was lebt, wächst und sich vermehrt, aufstellen. Oder anders gefragt. Warum überhaupt Erkenntnis? Jedermann wird uns danach fragen. Und wir, solchermaßen gedrängt, wir, die wir uns hunderte Male selbst schon ebenso gefragt haben, wir fanden und finden keine bessere Antwort. 231 Das Lernen verwandelt uns, es tut das, was alle Ernährung tut, die auch nicht bloß erhält, wie der Physiologe weiß. Bei jedem kardinalen Probleme redet ein unwandelbares, das bin ich, über Mann und Weib zum Beispiel kann ein Denker nicht umlernen, sondern nur auslernen, nur zu Ende entdecken, was darüber bei ihm feststeht. Aber im Grunde von uns, ganz da unten, gibt es freilich etwas Unbelehrbares, einen Granit von geistigem Fatum, von vorher bestimmter Entscheidung und Antwort auf vorher bestimmte ausgelesene Fragen. Später sieht man in ihnen nur Fußtapfen zur Selbsterkenntnis, Wegweiser zum Probleme, das wir sind, richtiger, zur großen Dummheit, die wir sind, zu unserem geistigen Fatum, zum unbelehrbaren Ganz. Da unten, auf diese reichliche Artigkeit hin, wie ich sie eben gegen mich selbst begangen habe, wird es mir vielleicht eher schon gestattet sein, über das Weib an sich, einige Wahrheiten herauszusagen. Gesetzt, dass man es von vornherein nunmehr weiß, wie sehr es eben nur meine Wahrheiten sind. Man findet beizeiten gewisse Lösungen von Problemen, die gerade uns starken Glauben machen. Vielleicht nennt man sie fürderhin seine Überzeugungen. Denn was müssen diese plumpen Versuche der weiblichen Wissenschaftlichkeit und Selbstentblößung alles ans Licht bringen? Das Weib hat so viel Grund zur Scham. Im Weibe ist so viel Pedantisches, Oberflächliches, Schulmeisterliches, kleinlich Anmaßliches, kleinlich Zügelloses und Unbescheidene versteckt. Man studiere nur seinen Verkehr mit Kindern. Das im Grunde bisher durch die Furcht vor dem Manne am besten zurückgedrängt und gebändigt wurde. Wehe, wenn erst das ewig Langweilige am Weibe, es ist reich daran, sich hervorwagen darf. Wenn es seine Klugheit und Kunst, die der Anmut, des Spielens, Sorgen wegscheuchens, Erleichterns und Leichtnehmens, wenn es seine feine Anstelligkeit zu angenehmen Begierden gründlich und grundsätzlich zu verlernen beginnt. Es werden schon jetzt weibliche Stimmen laut, welche, beim Heiligen Aristophanes, Schrecken machen, es wird mit medizinischer Deutlichkeit gedroht, was zuerst und zuletzt das Weib vom Manne will. 232 Das Weib will selbstständig werden. Und dazu fängt es an, die Männer über das Weib an sich aufzuklären. Das gehört zu den schlimmsten Fortschritten der allgemeinen Verhässlichung Europas. Bisher war glücklicherweise das Aufklären Männersache, Männergabe. Man blieb damit unter sich, und man darf sich zuletzt, bei allem, was Weiber über das Weib schreiben, ein gutes Misstrauen vorbehalten, ob das Weib über sich selbst eigentlich Aufklärung will und wollen kann. Ist es nicht vom schlechtesten Geschmacke, wenn das Weib sich dergestalt anschickt, wissenschaftlich zu werden? Aber es will nicht Wahrheit. Was liegt dem Weibe an Wahrheit? Nichts ist von Anbeginn an dem Weibe fremder, widriger, feindlicher als Wahrheit. Seine große Kunst ist die Lüge, seine höchste Angelegenheit ist der Schein und die Schönheit. Gestehen wir es, wir Männer. Wir ehren und lieben gerade diese Kunst und diesen Instinkt am Weibe. Wir, die wir es schwer haben und uns gerne zu unserer Erleichterung zu Wesen gesellen, unter deren Händen, Blicken und zarten Torheiten uns unser Ernst, unsere Schwere und Tiefe beinahe wie eine Torheit erscheint. Wenn ein Weib damit nicht einen neuen Putz für sich sucht, ich denke doch, dass sich putzen gehört zum ewig Weiblichen? Nun, so will es vor sich Furcht erregen. Es will damit vielleicht Herrschaft. Zuletzt stelle ich die Frage, hat jemals ein Weib selber schon einem Weibskopfe Tiefe, einem Weibsherzen Gerechtigkeit zugestanden? Wir Männer wünschen, dass das Weib nicht fortfahre, sich durch Aufklärung zu kompromittieren, wie es Manns Fürsorge und Schonung des Weibes war, als die Kirche dekretierte. Mulier taceat in Ecclesia. Es geschah zum Nutzen des Weibes, als Napoleon der allzu beredten Madame de Staël zu verstehen gab. Mulier taceat in politics. Und ich denke, dass es ein rechter Weiberfreund ist, der den Frauen heute zuruft. Mulier taceat de mulire. 233 Es verrät Korruption der Instinkte. Noch abgesehen davon, dass es schlechten Geschmack verrät, wenn ein Weib sich gerade auf Madame Roland oder Madame de Staël oder Monsieur George Sand beruft, wie als ob damit etwas zugunsten des Weibs an sich bewiesen wäre. Und ist es nicht wahr, dass, im Großen gerechnet, das Weib bisher vom Weibe selbst am meisten missachtet wurde, und ganz und gar nicht von uns? 234 Die Dummheit in der Küche. Das Weib als Köchin. Die schauerliche Gedankenlosigkeit, mit der die Ernährung der Familie und des Hausherrn besorgt wird. Das Weib versteht nicht, was die Speise bedeutet, und will Köchin sein. Wenn das Weib ein denkendes Geschöpf wäre, so hätte es ja, als Köchin seit Jahrtausenden, die größten physiologischen Tatsachen finden, insgleichen die Heilkunst in seinen Besitz bringen müssen. Durch schlechte Köchinnen, durch den vollkommenen Mangel an Vernunft in der Küche ist die Entwicklung des Menschen am längsten aufgehalten, am schlimmsten beeinträchtigt worden. Es steht heute selbst noch wenig besser. Unter Männern sind die genannten die drei komischen Weiber an sich, nichts mehr. Und gerade die besten unfreiwilligen Gegenargumente gegen Emanzipation und weibliche Selbstherrlichkeit. Eine Rede an höhere Töchter. Dahin gehört jenes gelegentliche Wort der Madame de Lambert an ihren Sohn. Mon ami, ne vous permettez jamais que de folies, qui vous feront grand plaisir. Beiläufig das mütterlichste und klügste Wort, das je an einen Sohn gerichtet worden ist. 236 Das, was Dante und Goethe vom Weibe geglaubt haben. Jener, in dem er sang. Ella guardava suso, et io in lei. Dieser, in dem er es übersetzte. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Ich zweifle nicht, dass jedes edlere Weib sich gegen diesen Glauben wehren wird, denn es glaubt eben das vom ewig Männlichen. 235 Es gibt Wendungen und Würfe des Geistes, es gibt Sentenzen, eine kleine Handvoll Worte, in denen eine ganze Kultur, eine ganze Gesellschaft sich plötzlich kristallisiert. 237 Sieben Weibssprüchlein wie die